Einen wunderschönen guten Abend, werte Gäste, werte Bürger, werte Stadtverordnete. Ich begrüße Sie alle zur heutigen Stadtverordnetenversammlung. Ich stelle fest, dass die Einladung fristgemäß zugegangen ist und komme zur Feststellung der Tagesordnung und zur Zustimmung zur Veröffentlichung des Audiomitschnitts der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung auf der Homepage der Stadt Wildau. Gibt es Fragen? Herr Hellebrand, bitte.
Eine Anmerkung zur Tagesordnung. Der Beschluss über die niveaufreie Bahnquerung ist ja für Wildau existenziell wegen des zunehmenden Verkehrs. Und bei der langen Tagesordnung könnte es sein, dass wir das nicht mehr schaffen. Deshalb würde ich Sie vorschlagen, den Punkt 6.12 als neuen Punkt 6.8 einzusetzen, als neuen Punkt 6.9 einzusetzen, damit auf jeden Fall darüber befunden werden kann. Also eine kleine Umstellung der Tagesordnung beantrage ich hiermit im Namen der Fraktion Die Linke.
Dass wir den Punkt 6.12 als 6.9 behandeln wollen. Okay. Dann möchte ich gerne darüber abstimmen, wer dieser Änderung der Tagesordnung von Herrn Hellebrand bzw. Fraktion der Linken zustimmt. Den bitte ich jetzt ums Kartenzeichen. Wer zustimmt, Herr Scheiner? Herr Scheiner, können wir bitte vielleicht am Anfang der Versammlung schon mal ein bisschen Ruhe walten lassen? Vielen Dank. Acht Ja-Stimmen. Gegenstimmen? Vier Gegenstimmen. Enthaltung? Vier Enthaltungen. Damit ist dem Antrag zugestimmt und wird denn als Tagesordnungspunkt 6.9 vorgezogen. Zur Veröffentlichung des Audiomitschnitts der Sitzung gibt es dazu Gegenstimmen? Nein, das ist nicht der Fall. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zu Punkt 3, Bericht des Vorsitzenden und der Bürgermeisterin. Ich habe nichts und gebe das Wort an Herrn Anders als Vertretung. Bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Richter. Ich begrüße auch alle recht herzlich zur heutigen Stadtverordnetenversammlung. Und einige Informationen habe ich heute mitgebracht, die ich jetzt gleich kundtun möchte. Grundsätzlich nochmal zur Organisation. Sie haben es ja gerade mitbekommen, dass wir einen Audiomitschnitt für die Veröffentlichung morgen oder übermorgen, je nachdem, wie schnell das funktioniert, auf die Homepage der Stadt. Hier bitte ich dann auch nochmal alle Stadtverordneten und Bürger im Rahmen der Einwohnerfragestunde auch nochmal im Notfall Herrn Richter auch Bescheid zu geben, ob der Mitschnitt denn gewünscht ist oder nicht. Wir sind zumindest so weit vorbereitet, dass wir einen Mitschnitt haben für das Protokoll und einen Mitschnitt haben für die Veröffentlichung auf der Homepage, falls ein Stadtverordneter im Rahmen der Einwohnerfragestunde oder ein Bürger diese Veröffentlichung nicht wünscht. Ansonsten haben Sie ja sicherlich schon festgestellt, dass heute der Sitzungsdienst nicht anwesend ist. Der Sitzungsdienst ist leider krank und entsprechend bitte ich heute ein bisschen um Nachsicht und natürlich immer bei Wortmeldung immer den Namen zu nennen, falls es Herr Richter vergessen sollte, dass später dann im Rahmen der Protokollerstellung das Protokoll ein bisschen einfacher zu schreiben ist. So viel erstmal zum Organisatorischen. Ansonsten, unsere Bürgermeisterin befindet sich im Urlaub. Ab nächste Woche Montag ist sie dann wieder im Dienst. Und wie es in der Öffentlichkeit ja letztendlich schon bekannt ist, möchte ich trotzdem heute noch mal kurz informieren, dass im August das Ermittlungsverfahren gegen die Bürgermeisterin eingestellt worden ist. Darüber hinaus ist es so, dass wir ja seit dem 01.01.2021 mit unserem Rats- und Informationssystem arbeiten. Die Fraktionen haben seit über einem Monat jetzt auch die Möglichkeit, ihre Beschlussvorlagen als Antrag selber in dem System einzupflegen, diesen Antrag zu stellen. Und ich bitte auch darum, dass künftig denn Beschlussvorlagen von den Fraktionen, was ja normal ist, auch als Antrag über das IRIS-System zu stellen sind und nicht mehr als Word-Version an dem Sitzungsdienst. Was die Abrechnung der Fraktionsgelder angeht, bin ich jetzt in den Endzügen für die Jahre 19 und 20. Ziel ist, dass wir spätestens nächste Woche die Fraktionsgelder dann für 21 auszahlen können. Hier nochmal eine Anmerkung Richtung BFW Grüne. Der Antrag für 21 fehlt noch. Also bitte, jetzt wollte ich es halt nachreichen. So, dann kommen wir mal zu den Informationen allgemeiner Natur. Und zwar geht es um unsere Gemeinschaftsunterkunft. Soweit für Sie zur Kenntnis. Wir haben gegenwärtig, Stand heute, 104 Personen in der Gemeinschaftsunterkunft wohnen. Davon sind 80 männlich und 24 Personen weiblich. Und in dem Bereich 0 bis 18 Jahre haben wir 17 und über 18 Jahre sind es 87 Personen. Ja, am Sonntag ist die Bundestagswahl. Nur mal einige Informationen, die sicherlich auch für die Öffentlichkeit interessant ist. Gegenwärtig ist es so, dass wir für die Bundestagswahl, ist mal ganz wichtig, 8.501 Wahlberechtigte haben. Und gegenwärtig haben wir schon 2.432 Briefwähler. Das entspricht einem Anteil von 28%. Im Gegensatz zu 2017, da lagen wir am Ende bei 17,9 und 2013 bei 12%. Also hier ist ein deutlicher Anstieg zu vermerken. Und wir hoffen natürlich auch für Sonntag, dass die Wahlbeteiligung denn entsprechend auch hoch ist für die Bundestagswahl. Dann ist es so, dass vom 12. Oktober bis zum 11. April 2022 das landesweite Volksbegehren Volksinitiative zur Abschaffung der Erschließungsbeiträge für Sandpisten stattfindet. Hier ist es so, wer dieses Volksbegehren unterstützen möchte, muss sich natürlich in den Eintragungslisten eintragen. Und diese Listen liegen dann ab 12. Oktober im Volkshaus, im Kleeblatt und in der Stadtbibliothek aus zu den bekannten Öffnungszeiten. Dann kommen wir mal zu einigen Veranstaltungen, die kommen werden. Und zwar jetzt am Freitag und Samstag finden unsere Umwelttage statt, an zwei Tagen. Am Freitag sind es vorrangig die Schüler, die von 9 bis 12 für Sauberkeit in unserer Stadt sorgen. Und am Samstag für die Allgemeinheit auch von 9 bis 12. Und was uns sehr freut, dass wir insgesamt für Freitag und für Samstag schon 430 Teilnehmer haben. Und dafür möchte ich mich schon mal im Vorfeld recht herzlich bedanken. Und dann gucken wir mal, wie viel Müll wieder zusammenkommt. Dann hatten wir am 9.9. das Sommerfest der Senioren. Den Monat davor war das Kinofestival der Wohnungsbaugenossenschaft. Und mit dem Sommerfest ist es die zweite Veranstaltung, wo in diesem Jahr auch wieder ein bisschen Leben in unsere Stadt zurückgekehrt ist. Da freuen wir uns natürlich. Und wir möchten auch nochmal hier im Nachgang ganz herzlich Frau Reichmuth vom Kleeblatt, der Vivo und der Wohnungsbaugenossenschaft bedanken, die dafür gesorgt haben, dass dieses Sommerfest zumindest aus unserer Sicht ein sehr großer Erfolg war. Und es wurde auch von den Senioren im Willow sehr gut angenommen. Am 11.9., zwei Tage später, hatten wir auch ein besonderes Ereignis hier in Willow. Und zwar das Stadionfest in Verbindung mit 111 Jahre Phoenix. War auch aus unserer Sicht eine sehr gelungene Veranstaltung. Und da auch nochmal Dank an den Verein Phoenix und an allen Helfern, die das ermöglicht haben, dass wir so ein Fest hier feiern konnten. Das Wetter war zwischendurch nicht ganz so gut, aber am Ende des Tages war es trotzdem eine gelungene Veranstaltung. Dann hatten wir am letzten Wochenende das Schlagerfestival auf dem ehemaligen Meierbeck-Gelände. Insgesamt wurde dieses Festival sehr gut angenommen. Den Kenntnisstand, den ich habe, dass wir über den Tag verteilt über 2000 Besucher hatten, das ist schon ein großer Erfolg. Was ich aber hier an der Stelle auch erwähnen möchte, dass wir natürlich auch einige Beschwerden bekommen haben im Nachgang, weil wir uns dort im Wohngebiet befinden. Und hier ist es jetzt wichtig, dass wir uns dann in naher Zukunft auch mal zusammensetzen mit den Fraktionen, mit der Stadtverordnetenversammlung, dass wir mal klären, inwieweit wir dann oben dort auch so derartige Veranstaltungen auch vielleicht auch dauerhaft durchführen wollen, dürfen und auch können. Dann hatten wir Anfragen von der Fraktion Bürger für Wilder Grüne, die gestern eingegangen sind. Ich werde mal versuchen, die Frage kurz zusammenzufassen und entsprechend dann die Antwort zu geben. Die erste Frage bezieht sich auf die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes und die Einstellung eines Klimaschutzmanagers. Die Frage lautet, konnte ein geeigneter Kandidat gefunden werden? Und wann beginnt er ihre Tätigkeit? Hier ist es so, dass wir für den Klimaschutzmanager am 8.6. die Stelle ausgeschrieben haben. Bewerbungsende war der 15.7. Und insgesamt hatten wir 17 Bewerbungen, zum Teil sehr international aus Teheran, Tokio und auch einige aus dem Ruhrgebiet. Die Bewerbungsgespräche haben am 25.8. mit 5 Teilnehmern stattgefunden. Und das Positive ist, dass wir einen geeigneten Kandidaten gefunden haben. Hier ist es aber so, dass die Besetzung der Stelle erst dann realisiert werden kann, wenn wir auch die Förderung für diese Stelle bekommen. Der Antrag ist gestellt, aber der Bescheid liegt leider bis heute noch nicht vor. Und wir hoffen natürlich auch, dass sich denn dieser Kandidat trotzdem, ja, zumindest bereit erklärt, so lange auf die Stelle dann auch wartet. So. Die zweite Frage war, im Haushalt der Stadt waren für das laufende Jahr Mittel für den Bau des dringend benötigten Raumes für die Erzieherinnen in der Kita am Markt eingeplant. Die Frage war, wird an dieser Lösungsidee festgehalten? Warum können die Erzieherinnen mit der Bereitstellung des Raumes rechnen? Hier ist es so, dass wir ursprünglich mit der Aufstockung geplant haben, das ist richtig. Aber hier ist es so, dass wir im Rahmen der Submission, einmal was den Rohbau im September anging, 75% über die Kostenschätzung waren. Und im Dezember nochmal einen neuen Versuch unternommen haben. Da waren wir 60% über die Kostenschätzung. Entsprechend haben wir die Ausschreibung aufgehoben und haben uns im Vorfeld und parallel natürlich um alternative Lösungen bemüht. Und hier ist es so, dass wir die Räumlichkeiten im Altbautrakt denn zur Verfügung stellen wollen. Das Ziel ist die bauliche Umsetzung im Sommer 2020. Das hängt damit zusammen, weil dort die Räumlichkeiten dann frei wären, weil die Kinder dann in die Schule wechseln. Also da sind wir dran und möchte hier vorsichtig versprechen, dass wir es dann auch im nächsten Jahr Sommer dann diese zwei Räumlichkeiten umbauen zu Erzieherräumen. Die dritte Frage bezieht sich auf unser Ratsinformationssystem, ob wir auch die Unterlagen, Beschlussvorlagen, Protokolle etc. vorm Jahreswechsel 2021 auch im System zur Verfügung stellen können. Hier ist es so, dass wir es bisher nicht geschafft haben. Wir haben es jetzt auch im letzten Zyklus gemerkt. Der Sitzungsdienst hat krankhaft gefehlt und entsprechend fehlen uns gegenwärtig die Kapazitäten, um letztendlich von Juli 19 bis Ende 20 die Unterlagen einzuscannen und dann sozusagen im Ratsinformationssystem einzustellen. Wir bleiben aber dran und hoffen, dass wir es dann, im kurz- bis mittelfristigen Zeitraum dann auch zur Verfügung stellen können. Die vierte Frage bezog sich auf den Hundeauslaufplatz. Die Frage war hier, warum wurde die Frage nach der Notwendigkeit eines solchen Platzes und nach dessen Standort nicht im Ortsentwicklungsausschuss besprochen? Hier ist es so, dass wir das Thema Hundeauslaufplatz schon viele, viele Jahre auf der Agenda haben. Das Problem, was wir bisher eigentlich immer hatten, auch in den Jahren zuvor, dass wir eigentlich keine kommunale Fläche gesehen haben, die wir für einen Hundeauslaufplatz zur Verfügung stellen konnten. Ein Grunderwerb von Fremdritten war soweit immer ausgeschlossen, aber der Bedarf war schon lange da und entsprechend war es so gewesen, dass wir eine Diskussion im Stadtentwicklungsausschuss erstmal nicht so für notwendig gesehen haben. Positiv ist aber, dass wir eine Fläche haben und das Genehmigungsverfahren läuft gegenwärtig noch bei der unteren Bauaufsicht. Und wir hoffen auch, dass wir die Materialbeschaffung, da geht es hauptsächlich erstmal um den Zaun, im Hauptausschuss im November dann auch vergeben können. Und den Zaun wird der Bauhof errichten. Und dann wird so sein, dass der Hundeauslaufplatz mit den nächsten Monaten dann auch entsprechend wachsen wird. Und wir hoffen natürlich auch, dass der Hundeauslaufplatz dann auch angenommen wird und dass er, den Vorstellungen entspricht, denen sich die Hundebesitzer dann auch vorstellen. Die nächste Frage war, das Velorado war bereits vor der Pandemie defizitär. Hier war die Frage, ob eine Arbeitsgruppe gebildet werden oder wann die Arbeitsgruppe einberufen wird, die sich darum bemüht, kurzfristig Konzepte für die Finanzierung zu beraten und wann werden geänderte Finanzierungsmodelle für das Velorado begonnen und zu diskutieren. Hier ist es natürlich so, dass in erster Linie der Aufsichtsrat des Velorados dafür auch zuständig ist, natürlich in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und dem Gesellschafter. Man darf nicht vergessen, seit 1.8. sind alle Mitarbeiter erst aus der Kurzarbeit wieder raus Und hier wird das Ziel sein, dass wir zumindest bis Ende des Jahres mit dem Aufsichtsrat verschiedene Modelle diskutieren können. Und dann bin ich eigentlich vorsichtig optimistisch, dass wir dann auch, wenn wir diesen Weg eingehalten haben, den ich schon für richtig halte, dass auch hier in einer Arbeitsgruppe oder in welcher Form auch immer miteinander besprechen können. Aber geben Sie uns hier noch ein bisschen Zeit. Jetzt hat erstmal Priorität, dass das Velorado wieder zum Leben erweckt wird. Wir haben ja nach wie vor eingeschränkten Betrieb. Und darauf liegt jetzt der Fokus, dass wir das Velorado zumindest erstmal wieder auch im Rahmen des eingeschränkten Betriebes, was auch nicht einfach ist, zum Leben erwecken können. Die nächste Frage bezieht sich auf den Verein SG Phoenix Wildau. Wie sehen die Planungen für die Verbesserung der sanitären Situation am Stadion und hinsichtlich der Schaffung entsprechender Einrichtungen am Kunstrasenplatz aus? Hier ist es so, dass natürlich das Funktionsgebäude am Stadion natürlich in sein Alter gekommen ist. Sonst hätten wir dieses Jahr nicht den Neubau des Funktionsgebäudes auch geplant. Die Umstände, dass wir es leider verschieben mussten, sind soweit auch bekannt. Was wir bisher gemacht haben, wir haben den Fußboden im Eingangsbereich und in einer Umkleidekabine für Gastmannschaften instand gesetzt und erneuert für rund 5.000 Euro. Und wir haben eine professionelle Reinigung vor dem Saisonstart durch eine Firma durchführen lassen. Der Zustand des Funktionsgebäudes wird trotzdem immer alt bleiben, das ist klar. Aber hier versuchen wir natürlich auch mit dem neuen Funktionsgebäude, ich sage jetzt mal relativ zeitnah, dann auch gegenzusteuern. Wir hatten in diesem Jahr mehrere Anträge gestellt auf Förderung über Bund- und Landkreisprogramme, haben leider immer eine Ablehnung bekommen. Den Vorteil, den wir jetzt sehen und hoffen wir, dass wir das dann auch so weit umsetzen können, ist, dass wir ja auch ein Förderprogramm haben, aktive Stadtzentren 2, was soweit bei den Stadtverordneten auch bekannt ist. Dort ist so, dass ein Drittel der Bund bezuschusst, ein Drittel das Land und ein Drittel ist der kommunale Mitleistungsanteil der Stadt Wildau. Hier versuchen wir diese Maßnahme Funktionsgebäude Otto-Franke-Stadion anzumelden. Das haben wir schon gemacht. Hoffen natürlich auch, dass das vom Fördermittelgeber dann auch bestätigt wird. Der Vorteil ist, dass die Förderung dort bei diesem Gebäude dann bei 80% liegen würde. Was man nicht vergessen darf, diese 80% setzen sich aber aus ein Drittel Land, Bund und Kommune zusammen, so dass man sagen kann, wenn das funktionieren würde, würden wir so beim Eigenanteil von rund 30% liegen. Das ist das Ziel fürs nächste Jahr, dass wir dort zumindest dann, was das Funktionsgebäude angeht, dort auch loslegen können mit Bauen. Es wurde ja schon mal wieder berichtet, dass der Bau bereits 2010 geplant war. Das kann ich auch so bestätigen. Man darf aber nicht vergessen, 2010, 2011 gab es die Weltwirtschaftskrise. Der Stadt Wildau, damals noch Gemeinde, ging es auch finanziell zu diesem Moment sehr, sehr schlecht. Wir hatten teilweise fast gar keinen Bankbestand mehr und entsprechend wurde natürlich diese Maßnahme dann geschoben. Aber wir hoffen mal, dass er auch in diesem Jahr das letzte Mal geschoben wurde und sie wird natürlich eine hohe Priorität haben, auch in der Haushaltsplanung 22. Die zweite Frage bezieht sich auf die Sanitäranlagen am Kunstrasenplatz. Seit wir den Kunstrasenplatz gebaut haben für rund 900.000 Euro, der Eigenanteil der Stadt Wildau war ja auch nicht gerade gering, war schon immer der Wunsch da, dass wir dort Umkleidemöglichkeiten und Sanitäranlagen schaffen werden. Da sind wir eigentlich auch schon einige Jahre dran. Das Problem ist, dass diese Container in der Anschaffung zumindest neu sehr teuer waren, dass die Medienerschließung Trinkwasser, Wasser, Strom aus der Richtung Velorado sehr kostenintensiv war und die Möglichkeit, die wir damals mal geprüft hatten, direkt an der Sporthalle Velorado anzubauen, war aus bautechnischen, aus brandschutztechnischen Gründen nicht möglich. Aber jetzt ist es so, wir hatten beim Stadionfest vorletzten Samstag Gespräche geführt mit dem Verein Phoenix, mit Stadtverordnete und mit der Wohnungsbaugenossenschaft, mit Herrn Gröning. Dort wurde von Herrn Gröning erwähnt, dass der Flughafen Schönefeld oder der Flughafen BER seine Containerlandschaft verkauft, abbaut und entsprechend hatten sich diese Container Herr Gröning, Herr Stöpper und meine Person letzte Woche mal angeschaut. Die sind in sehr, sehr gutem Zustand. Und hier versuchen wir natürlich Umkleidecontainer und Sanitärcontainer zu erwerben, ich sage jetzt mal für einen relativ schmalen Taler, und hoffen wir natürlich auch, dass das gelingt, und dass wir dann zumindest vielleicht Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres auch am Kunstrasenplatz eine bessere Situation haben. Da bitte ich noch ein bisschen Geduld. Wie gesagt, es ist noch ganz, ganz frisch, aber ich bin da vorsichtig optimistisch, dass wir dann auch dieses Problem dann kurzfristig lösen können. So, die siebte Frage. In der gemeinsamen Sitzung des Regionalausschusses von Zeuthen, Eichwalde, Wilde und Schulzendorf stellten die Gemeinde Zeuthen, Eichwalde und Schulzendorf das Projekt Gemeindeschwester Agnes vor. Diese sieht die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schönefeld vor. Es soll Mittel aus der Richtlinie des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg zur Förderung von Maßnahmen kommunaler Pflegepolitik, Pflege vor Ort in den Jahren 21 und 22 beantragt werden. Folgende zwei Fragen. Ist die Stadt Wilder von den Kommunen Zeest, Zeuthen, Eichwalde, Schulzendorf hinsichtlich einer Beteiligung am Projekt angefragt worden? Ja, können wir bestätigen. Wird Wille aus der oben genannten Richtlinie Fördermittel beantragen? Wir haben uns dagegen entschieden, weil wir auch nach Rücksprache mit verschiedenen Akteuren nicht so den Bedarf sehen. Man muss auch mal die Infrastruktur der Kommunen sehen. Da gibt es schon einen Unterschied zwischen Zeuthen, Eichwalde und Schulzendorf und dann zu Wildau. Wir haben hier eine relativ hohe Konzentration auch von Senioren. Durch das Seniorenheim, durch die Fichte 105, durch die Villa 34 und dem AWO-Seniorentreff in der Karl-Marx-Straße und natürlich auch der Volkssolidarität. Und was wir nicht vergessen dürfen, wir haben auch ein Gesundheitszentrum. So, aus den genannten Faktoren sehen wir, zumindest was dieses Projekt angeht, keinen Bedarf, sondern sehen uns dort eigentlich soweit auch ganz gut aufgestellt. Frage Nummer 8 ist die letzte von der Fraktion BFW Grüne. BFW Grüne. Mit Beschluss der Vorlage S112-223-20 votierten die Mitglieder der SVV einstimmig für die Entwicklung eines Konzeptes zur Kinder- und Jugendbeteiligung in der Stadt Wildau bis Ende 2022. Dafür sollte das Beratungsprogramm des Landes Brandenburg genutzt werden, weshalb ein entsprechender Antrag über das Jugendamt des Landkreises Dahme-Spreewald gestellt werden sollte. Weiterhin sollte zur fachlichen Begleitung des Entwicklungsprozesses des Jugendbeteiligungskonzeptes eine Steuerungsgruppe kommunale Jugendbeteiligung bestehend aus Vertreter, Vertreterinnen der Stadtverordnetenversammlung, Vertreter, Vertreterinnen der einzelnen Fachbereiche der Verwaltung sowie Vertreter und Vertreterinnen der Jugendarbeit gebildet werden. Frage: Wann wurden die Beratungsmittel beim Landkreis beantragt? Die wurden noch nicht beantragt. Bis wann ist mit einer Bescheidung zu rechnen? Ist natürlich fakultativ, wenn wir nicht beantragt haben. Und gab es schon eine Kontaktaufnahme der Verwaltung zum Kompetenzzentrum Kinder- und Jugendbeteiligung Brandenburg? Da hat die Verwaltung den Kontakt aufgenommen. Zurzeit haben wir einfach das Problem, dass wir nicht die Kapazitäten vom Personal haben, um dies so weit auch, ich sage es mal, mit einem vernünftigen Maß und Qualität auch abzudecken. Wir hoffen mal, dass wir in naher Zukunft auch da wieder besser aufgestellt sind und dass wir natürlich dann dieses Projekt auch wieder aufgreifen können. Aber hier muss ich leider eingestehen, dass wir zurzeit dafür nicht das Personal haben. So, dann gab es noch die Frage von der Fraktion Die Linke. Kleinen Moment bitte. So viel Zettelwirtschaft. Dankeschön. Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Ist der Weiterbetrieb der Containerlösung auf dem Gelände der Kita Zwergenland über den 31.12. hinaus möglich? Ja, sie ist möglich. Wir haben auch die Bestätigung schon vom Leasinggeber, dass wir dort die Container weiter leasen können. Und gegenwärtig läuft auch der Bauantrag für eine befristete Baugenehmigung. Und da sind wir auch optimistisch, dass wir dort zumindest die Containerlösung für die nächsten 2 Jahre dann auch erstmal realisieren können, weil wir nach wie vor die Plätze U3 benötigen. Und darüber hinaus müssen wir uns dann natürlich auch gemeinsam Gedanken machen, inwieweit wir dem Standort Kita Zwergenland dann perspektivisch und nachhaltig voranbringen wollen. Das heißt, man muss sich diesen Standort bekennen und dann überlegen, wie man möglicherweise, wenn die Containerlösung nicht mehr real ist, inwieweit wir dort auf dem Gelände nach möglichen Dauerlösungen suchen. Also da sind wir dran. Dann müssen wir zwingend die nächsten 2 Jahre auch nutzen, um diese Fragen zu klären. Aber auch da bin ich optimistisch, dass wir da, ich sage jetzt mal, eine einvernehmliche Lösung über Fraktionellen auch finden werden, um möglicherweise den Standort Kita Zwergenland dann dauerhaft auch zu stärken. Die anderen beiden Fragen beziehen sich mehr Richtung Vivo. Ich würde sie kurz vorlesen und dann bitten in Abstimmung mit Herrn Schulze, dass er diese Fragen beantwortet. Die erste Frage ist, wie ist der Stand der Vorbereitung der Bürgerversammlung zum Dahme-Nordufer? Und die dritte Frage ist, bei der Vivo wurde ein Grünpfleger entlassen. Ist ein Outsourcing des Grünpflegebereichs geplant? Dann würde ich schon mal das Wort an Herrn Schulz übergeben für diese beiden Fragen.
Ja, guten Abend. Ganz kurz zu den Punkten. Das eine ist, soweit mein Kenntnisstand ist, zum Dahme-Nordufer. Wir hatten inzwischen mit dem Herrn Dr. Leibfried Gespräche geführt und da wurde beschlossen, dass im Stadtentwicklungsausschuss am 25. Oktober entsprechend darüber diskutiert wird, wie es weitergeht mit der öffentlichen Bürgerversammlung. Und soweit ich weiß, soll 10 bis 14 Tage zuvor in den jeweiligen Fraktionen mit Dr. Leibfried nochmal auch über das Dahme-Nordufer gesprochen werden, sodass ich denke, dass da in Zukunft oder relativ zeitnah Bewegung reinkommt in diese ganze Geschichte. Und das Zweite ist der Grünpfleger, den wir entlassen mussten. Also um die Frage zu beantworten, ist ein Outsourcing des Grünpflegebereichs geplant? Nein. Wir haben aktuell 5 Grünpfleger, davon ist jetzt einer entlassen worden. Wir sind schon dabei nachzubelegen, aber ich nehme das natürlich auch gerne immer wieder auf, weil es ums Kosten auch geht. Und ich mir auch schon Gedanken darüber gemacht habe, was natürlich immer ein Thema für uns ist, dass im Sommermonaten, gerade im Urlaubsbereich, auch ein hoher Krankheitsstand ist im Grünpflegebereich und wir immer externe Dienstleister dazu nehmen müssen, um teilweise auch die Grünpflegearbeiten dann auch in einem entsprechenden Zustand abzuarbeiten. Und da macht es natürlich durchaus Sinn, darüber nachzudenken, was aber noch nicht geplant ist, aber ich greife das gerne nochmal auf, zu überlegen, ob man nicht generell ein Teil der Grünpfleger mit in den Hausmeisterdienst übernimmt, weil dort haben wir definitiv noch Optimierungsbedarf, weil personell wir da sehr eng aufgestellt sind, um dann auch weiterhin den Grünpflegebereich definitiv outzusourcen, was natürlich für die Nebenkosten für die Mieter wiederum günstiger wird.
Hier gab es eine Rückfrage von Herrn Hillebrand.
Die Bürgerversammlung zum Dahme-Nordufer sollte ja nicht von der Vivo, sondern von der Stadt durchgeführt werden. Und zwar aus dem Grund, weil so eine neue Siedlung, die abgesehen davon, ob sich Dr. Leibfried und die Vivo einigt, so eine neue Siedlung in der Stadt ja äußerst umstritten ist, auch wegen der Auswirkungen auf Verkehr, auf Infrastruktur. Abgesehen von diesen internen Lösungen haben wir ja das beantragt, damit die Bürger in diese Prozesse einbezogen werden. Das heißt also nicht, die Vivo würde das durchführen und es ist auch nicht abhängig davon, ob die Vivo und Bauwehr zu einer Einigung kommen, sondern unabhängig davon. Deshalb steht die Frage nicht an die Vivo, sondern an die Stadt, ob das gemacht wird.
Unabhängig voneinander muss jeder für sich selber werten und beurteilen, ob es so sein soll. Letztendlich ist es ein Grundstück der Vivo. Mein Stand ist, so wie Herr Schulte das dargestellt hat, dass die Vivo und Bauwert nach wie vor in Gesprächen sind. Die sollte man auch erstmal abwarten. Und sobald dort, ich sage jetzt mal, die Ampel auf grün ist, werden wir sicherlich auch relativ zügig denn auch eine Einwohnerversammlung zu diesem Thema durchführen.
Vielen Dank, Herr Anders. Dann kommen wir jetzt zu Punkt 4, Informationen zur Grundschulerweiterung. Herr Anders?
Ja, ein ist jetzt nicht relevant, aber trotzdem nochmal wichtig. Meine letzte Information. In der Regel stellen wir natürlich in der SVV auch immer Informationen über den Stand der Geschäftstätigkeiten unserer kommunalen Töchter dar. Aus Zeitgründen würde ich da heute verzichten wollen, weil wir auch den nächsten Punkt haben, Informationen zur Grundschulerweiterung. Ich glaube, das ist sicherlich von der Priorität her höher anzusiedeln. Ich kann nur sagen, wenn Fragen sind, bitte mich anrufen, dann kann ich auch nochmal einzeln informieren. Es sei denn, es wird jetzt explizit gewünscht, darüber nochmal zu berichten, aber um das mal kurz zu sagen, es läuft in allen Gesellschaften und es ist kein besonderer Umstand in den Gesellschaften angegeben worden oder von den Gesellschaften, dass man jetzt hier zwingend informieren muss. Es läuft soweit und wenn, wie gesagt, der Bedarf da ist, dann stehe ich auch gerne dafür zur Verfügung. Die Zuarbeiten sind alle erfolgt.
Vielen Dank, Herr Anders. Ich denke, das Angebot können wir soweit stehen lassen. Und dann kommen wir jetzt zu Punkt 4, Information zur Grundschulerweiterung. Übernehmen Sie, Herr Anders, kurz die Einführung. Danke.
Ja, sicherlich ein Thema, was uns alle bewegt. Wenn man die Historie betrachtet, ist es so, dass wir natürlich schon in den letzten 4 Jahren über dieses Thema debattieren. Wir natürlich auch schauen müssen, dass wir, ich sage jetzt mal relativ zeitnah, dann auch den Planern den Daumen nach oben geben können, um hier vernünftig zu planen. Hier wird es immer unterschiedliche Auffassungen geben. Das hatten wir im Rahmen des B-Planverfahrens. Das hatten wir auch im Nachgang, als der Beschluss im Dezember 2020 gefasst worden ist. Da wird es immer unterschiedliche Auffassungen geben, ob ausreichend informiert worden ist oder nicht. Was in der Vergangenheit passiert ist, kann man soweit nicht heilen. Ich kann nur sagen, dass aus unserer Sicht ausreichend informiert worden ist. Und auch der Beschluss im Dezember 20 mehrheitlich, das ist die Demokratie, so war es schon immer, nicht nur in Wildau, sondern in ganz Deutschland auch, dass die Mehrheit diesen Beschluss so auch gefasst hat. Er war natürlich aus Sicht der Verwaltung daher enorm wichtig, dass wir zum ersten Mal eine Zahl hatten, was wirklich die Anzahl der Schüler angeht, die bestätigt worden ist, 750 Schüler und 500 Hortkinder. Und dass wir auch wussten, wo letztendlich auch die Gebäude zu stehen haben. Die richtige Arbeit geht ja jetzt erst im Nachgang los. Hier wird es so sein, dass wir natürlich das Ziel haben, für den Hort Neubau einen Fördermittelantrag zu stellen. Ich muss dazu sagen, dass wir vorletzten Freitag auch ein intensives Gespräch hatten mit S&P, mit Verwaltungsmitarbeitern, mit Herrn Pohl, mit Herrn Wolpius, mit Herrn Arndt, wo wir dieses Thema besprochen haben. Wir haben heute unseren Planer S&P eingeladen, die nochmal kurz berichten werden, wo wir mal angefangen haben und wo wir heute auch stehen und was zwischendurch alles soweit dann auch passiert ist. Ich hoffe mal, dass wir dann in der Richtung dann auch weitermachen können. Unabhängig davon wird es natürlich immer so sein, dass wir hier gemeinsam eine vernünftige Lösung finden müssen. Das steht außer Frage. Aber ich will jetzt nicht weiter vorgreifen, sondern schon mal das Wort an S&P übergeben wollen. Herr Jakob, der Geschäftsführer, Frau Schärper, unsere zuständige Planerin, und Frau Herbst, Prokuristin der Firma S&P. Und ich möchte noch mal dazu erwähnen, dass wir damals S&P in einer europaweiten Ausschreibung sozusagen gefunden haben. Wir haben es auch, wie in den letzten Jahren davor auch, bei großen Projekten, was die Vergabe an ein Planungsbüro angeht, eine Arbeitsgruppe gebildet gehabt, bestehend aus Stadtverordneten und Verwaltungsmitarbeitern. Und diesmal sogar, wenn ich mich richtig erinnere, war Frau Plüschkau mit dabei. So, dass wir am Ende des Tages und für S&P auch entschieden haben. Und damit übergebe ich schon das Wort an S&P. Danke.
Ja, hallo. Mein Name ist Anne Tscherper. Ich bin Planerin bei uns im Büro von S&P. Ich gehe davon aus, ein Großteil von Ihnen kennt mich auch schon von der Veranstaltung vom letzten Jahr. Heute soll es noch mal kurz darum gehen, wo haben wir von S&P mit unserer Planung angefangen? Welchen Weg sind wir in den letzten Jahren gegangen und an welchem Punkt stehen wir aktuell? Dieses Bild kennen Sie sicherlich alle. Der Grundschulcampus, so wie er sich jetzt darstellt, wir haben die Bestandsschule mit der Bestandsturnhalle, die Schule 2, das Hortgebäude, was hier im hinteren Bereich auch als Kita genutzt wird, und den alten Kita- bzw. Krippenbau. In der Bestandssituation ist die Schule vierzügig für etwa 442 Kinder ausgelegt. Der Hort läuft mit 280 Kindern und die Kita und die Krippe ist am Standort mit vertreten. Die Zielsetzung der Umgestaltung dieses Campuses war von Anfang an die Schaffung von einem einzelnen, auskömmlichen und zukunftsfähigen Grundschulcampus mit allen notwendigen Nutzungen für die Schule, den Hort und die Sporthalle am historisch gewachsenen Schulstandort. Zu diesem Thema wurden in den Jahren 2017 und 2018 bereits mehrere Machbarkeitsstudien angefertigt, unter anderem eine Studie von der Firma Dorn & Becker, wo von einer fünfzügigen Schule mit etwa 20 bis 28 Schülern pro Klasse ausgegangen ist, sprich mit einer Gesamtkapazität von 600 bis 840 Schülern, dem Hort für etwa 420 bis 588 Kinder und mit einem etwaigen Gesamtbudget von 25 Millionen Euro. Die Studie vom Büro Blei ging ebenso von einer fünfzügigen Grundschule mit 24 Kindern pro Klasse aus. Wir landeten dort bei 720 Kindern und einem Hort für etwa 480 Kinder. Mit dem Stand vom 14.12.2018 war für dieses Projekt waren 15,9 Millionen Euro angesetzt. Die Studie von Blei mit diesem Stand war auch die Grundlage für das Wettbewerbsverfahren, was dann 2019 vergeben wurde. Und damit war diese Studie auch die Grundlage von unserer Planung. Im Verlauf der Planung und in der ersten Zeit der Planung kam die Fragestellung auf, ob denn der Schulcampus mit der Fünfzügigkeit beim aktuellen Bevölkerungswachstum hier in Wildau auskömmlich sei und ob es nicht mit dem Hintergedanken der Zukunftsfähigkeit sinnvoller wäre, bei gleichzeitigem Wunsch, die Klassenstärken möglichst gering zu halten, eine Sechszügigkeit mit 25 Kindern pro Klasse zu planen und damit diesen Schulcampus auf eine Gesamtkapazität von etwa 900 Kindern Schule, 600 Kinder Hort auszulegen. Zusätzlich kam dazu, dass im Jahr 2019 durch den Brand auf einem benachbarten Grundstück die Chance dazu kam, eben diesen Grundschulcampus auch vom Grundstück her zu erweitern. Die aktuelle Aufgabenstellung sieht so aus, dass sich der tatsächliche Bedarf und das tatsächliche Bevölkerungswachstum so darlegt, dass die Schule in einer fünfzügigen Form mit 25 Kindern pro Klasse geplant werden soll, wir also eine festgelegte Gesamtkapazität von 750 Kindern haben. Der Hort soll für etwa 500 Kinder geplant werden. Und mit dem Kostenüberschlag aus dem letzten Jahr liegen wir dort bei 29,9 Millionen. Nochmal ein bisschen genauer dargestellt, die Grundlage der ursprünglichen Planung, diese Machbarkeitsstudie in der Variante 4 vom Büro Blei, beschränkt sich auf den bestehenden Campus von der Grundstücksfläche. Schon damals kritische Punkte war das Thema mit den Freiflächen, die für diese Gesamtschüleranzahl nur nachgewiesen werden konnten, indem man das Dach der zu bauenden Dreifeldsporthalle so auslegt, dass es begehbar ist und dass dieses quasi als Freifläche mit als Aufenthaltsbereich angesetzt werden kann. Und außerdem auch wieder ein viel diskutierter Punkt war der sehr, sehr enge Charakter, der sehr geschlossene Schulhof, der quasi von allen Seiten einmal ringsherum bebaut war. Hier haben wir nochmal eine Übersicht, da sehen Sie auch einen Teil des Kostenüberschlags aus dem Büro Blei mit den 15,9 Millionen. Im Rahmen unserer Planung haben wir diese Machbarkeitsstudie definitiv zugrunde gelegt. Nichtsdestotrotz hat sich halt herausgestellt, und das ist auch in so einem Prozess vollkommen natürlich, dass diese Studie weiterentwickelt werden musste. Wir hatten, wie gesagt, das Thema mit den Freiflächen. Wir haben bereits im B-Plan-Verfahren die Diskussion darüber, dass eben der sehr beengte Charakter dieses Schulhofes dort bei diesem Projekt letztendlich da sein wird. Und es gab außerdem noch die Themen, dass man sich bei näherem Auseinandersetzen mit dem Hortgebäude dort an dieser Stelle, wo bei der Bleistudie von einer Aufstockung ausgegangen wurde, durchaus eher dazu raten wäre, diesen Hort abzureißen und ein neues Hortgebäude für die Schüler zu bauen. Dieser Abriss des Hortgebäudes wurde bereits in der Studie von Dorn & Becker empfohlen und auch in unserem Wettbewerbsverfahren in dem Beitrag, den wir da geleistet hatten. Ein weiterer Punkt, der auftrat, ist, dass der Speisesaal, der ursprünglich in der Bestandsturnhalle untergebracht werden sollte, so an dieser Stelle nicht umsetzbar ist. Die Raumhöhen im Speisesaal selber lassen es nicht zu, dass entsprechend der aktuell geltenden Richtlinien dort über eine eingezogene Ebene ausreichend Sitzplätze für die Schüler vorgehalten werden können, um sozusagen in drei Durchgängen die Essensversorgung dort durchzuführen. Wir haben das Thema mit der Haustechnik, die Lüftungsanlagen sind an dieser Stelle nicht mehr unterzubringen und wir haben auch ein großes statisches Problem. Zusätzlich dazu, mit dem durchaus sehr hohen Bedarf an Sportflächen hier in Wildau, hat quasi die Entwicklung dieses Projektes gezeigt, dass es durchaus sinnvoll ist, diese Turnhalle auch als Turnhalle zu erhalten und den Speisesaal in einen Neubau zu integrieren. Wir haben außerdem, wie schon gesagt, mit dem Brand auf dem Meierbeck-Grundstück jetzt diese neue Chance, einen Teil des Geländes dort mit zu nutzen und dadurch über einen Hortneubau auf dem Nachbargrundstück eben diesen Schulhof zu entzerren, da etwas mehr Freiflächen unterzubringen und damit halt für die Schüler letztendlich auch ein besseres Umfeld in ihrer Schulzeit zu schaffen. Nochmal ein bisschen genauer die Thematik mit dem Hort, warum dort an dieser Stelle tatsächlich der Neubau sinnvoll ist. Zum einen handelt es sich bei dem Hortgebäude um einen Leichtbau, eine Holzrahmenkonstruktion. Diese Holzrahmenkonstruktion aufzustocken ist technisch zwar möglich, allerdings sehr, sehr, sehr umständlich. Die Fundamente, die dort vorhanden sind, die sind gar nicht darauf ausgelegt, dass dort zusätzliche Lasten mit eingebracht werden. Mit der Integration eines zusätzlichen Speisesaals wäre auch eine eingeschossige Aufstockung an dieser Stelle nicht mehr ausreichend. Insofern müsste man dort noch weiter in die Höhe gehen, was auch wieder diesen sehr, sehr beengten Charakter an der Stelle erhöhen würde. Ein weiteres Thema ist das Baufeld für die Sporthalle. Bereits in der Studie von Herrn Blei war eine große Dreifeldsporthalle mit Feldmaßen von 27 auf 45 Metern vorgesehen. Zusätzlich dazu sind jedoch bei Sporthallen, Hallen längsseitig noch Gerätelager vorgesehen, die sprich von jedem Feld einzeln begehbar sein müssen, um da auch den Parallelunterricht mit mehreren Klassen zu gewährleisten. Auch an dieser Stelle gibt es Vorgaben, die über einen DIN geregelt sind. Wir sehen es nicht möglich, an dieser Stelle diese DIN-konforme Dreifeldhalle unterzubringen. Sprich, um diese Dreifeldhalle dort hinzubauen, müsste der Hort an dieser Stelle eingekürzt werden. Also ein Teil steht quasi im Weg. Über diesen Neubau mit dem Hort auf dem Meierbeck-Grundstück kann man, wie gesagt, alle diese Probleme lösen. Wir sind zusätzlich noch in der Lage, den ersten Bauabschnitt komplett unabhängig vom bestehenden Hort- und Schulbetrieb durchzuführen. Mit der Aufstockung des Hortes im Bestand wäre es auch so, dass über die gesamte Bauzeit die bestehende Schule eine Doppelnutzung von Hort und Schule erfahren müsste und auch dem könnte man halt so aus dem Weg gehen. Jetzt nochmal eine Zusammenfassung. Die aktuelle Aufgabenstellung auch gemäß des Grundsatzbeschlusses vom 1.12. des letzten Jahres. Wir haben die Grundschulerweiterung an einem Standort. Wir haben eine fünfzügige Grundschule mit 750 Schülern, den Neubau einer Dreifeldhalle und einen Hort für 500 Schüler mit der Bestätigung von dessen Lage auf dem Meierbeck-Grundstück. Hier ist eine kleine Gegenüberstellung der Flächen von der Variante 4 aus der Studie Blei und den Flächen, die wir momentan quasi überschläglich geplant haben. Zum einen, da mehren sich Flächen, da mehren sich auch Bereiche im Abriss, natürlich auch dadurch, dass der Hort abgerissen wird. Und um das hier nochmal kurz zu zeigen, Ziffer 1, die Bestandsschule bleibt da, wo sie ist, Ziffer 2, die bestehende Turnhalle wird erhalten. Der Speisesaal wird mit in diesen Hortneubau in die Nummer 4 dort integriert. Wir haben die Klassenstufen 1 und 2 in der Bestandsschule und 3 bis 6 sowie die Fachkabinette mit im Neubau und in der 5 die neue Dreifeldhalle. Wir können alle Freiflächen für alle Kinder, für alle 750 Kinder beziehungsweise die 500 Hortkinder allein auf diesem Haupthof, der sich hier zwischen den Gebäuden bildet, nachweisen. Wir haben natürlich einige Flächenmehrungen mit aufgerufen. An dieser Stelle gibt es allerdings wirklich Gründe dafür. Zum einen sind die Anforderungen vom MBJS, vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, überarbeitet worden. Es gibt eine Aktualisierung der Raumprogrammempfehlungen von 2019, in der empfohlen wird, die Klassenräume größer zu gestalten, als es vorher noch der Fall war. Wir haben zusätzliche Differenzierungsräume, die notwendig werden. Wir haben außerdem Flächenmehrungen im Bereich Hort, weil einfach auch mehr Hortkinder untergebracht werden sollen. Wir haben zusätzliche Abrissflächen im Hort, die natürlich auch wieder hergestellt werden müssen. Außerdem dadurch, dass wir in diesen Hortneubau eben eine neue Mensa integrieren wollen, in der dann auch die Kinder alle adäquat versorgt werden können, entstehen hier Flächenmehrungen. Einige Nebenflächen, die in der Studie relativ gering angesetzt worden waren, die also aus unserer Erfahrung in anderen Schulen etwas höher angesetzt werden müssen, kommen da noch dazu. In einem kleinen Bereich haben wir natürlich etwas zusätzliche Grundstücksflächen, wenn man in Richtung Meyerbeck-Grundstück geht. Und einer der Punkte ist außerdem noch, dass sich die Baukosten gemäß Baukostenindex und auch der Preisentwicklung der letzten Jahre erhöht haben. Gegenüber der Studie von Herrn Blei liegen wir bei etwa 200 Euro mehr pro Quadratmeter in der Preissteigerung bei Hort und Schule, etwa bei 100 Euro mehr Preissteigerung pro Sporthalle. Wenn wir eben uns die Preisentwicklung der letzten Jahre ansehen, Sie werden das sicherlich auch alle mitbekommen haben, gemäß Amt für Statistik Berlin-Brandenburg liegen wir da bei etwa 5% pro Jahr, die Preise einfach momentan noch in die Höhe gehen. Nichtsdestotrotz, um Ihnen aber auch zu zeigen, wir haben diese Studie nicht über den Haufen geworfen. Das grundlegende Prinzip ist durchaus gleich geblieben. Die Bestandsschule sowie die Turnhalle bleiben erhalten. Wir haben den Neubauriegel für die Schulerweiterung an der gleichen Stelle. Wir haben auch die Dreifeldsporthalle an der gleichen Stelle, an der sie im B-Plan auch vorgesehen war. Das Einzige, was sich an dieser Stelle verändert, ist wirklich der Standort vom Hort, der eben vom Schulcampus selber auf das Meyerbeck-Grundstück rübergeschoben wird und wodurch wirklich einfach diese Situation, diese Platzsituation auf dem Grundstück sich entspannt.
Gut, vielen Dank für diese ausführliche Information und Präsentation. Herr Hillebrand, Herr Nerlich.
Ich habe mir in Vorbereitung dieses Punktes nochmal alle Beschlussvorlagen angesehen, auch die damalige Stellungnahme unserer Fraktion. Und ich habe damals gesagt, dass es kein guter Stil ist, dass man innerhalb von ein paar Monaten, erstmal der alte Beschluss aufgehoben wurde, dass man innerhalb von ein paar Monaten, zwei verschiedene, innerhalb von zwei Monaten, zwei verschiedene Planungen vorgesetzt bekommt. Und es ist auch so, wir sind alle keine, in der Regel jedenfalls nicht, von der Ausbildung her Bauingenieure oder Architekten, um so etwas wirklich beurteilen zu können, wäre es damals nötig gewesen, dass vorher in den Ausschüssen das ausführlich diskutiert werden sollte, damit wir uns in die Lage versetzt werden, wirklich demokratisch darüber abzustimmen. Das ist damals nicht geschehen, das war eine Tischvorlage. Und deshalb muss auch die neue Information, bitte sehen Sie mir das nach, dass ich als Nicht-Fachmann vom Bau einiges von dem verstanden habe, aber um ins Detail zu gehen, müsste ich nochmal nachfragen. Das heißt, das muss jetzt nochmal in die Ausschüsse. Deshalb jetzt einfache Fragen für Nicht-Bauingenieure. Wenn ich das richtig verstanden habe, gab es einen Bebauungsplan, der sah vor 720 Schüler und 480 Hortkinder. Jetzt gibt es eine vollkommen neue Bauplanung für 750, also 30 Schüler mehr und 20 Hortkinder mehr. mit einem enormen Anstieg der Kosten auf fast 30 Millionen Euro. Nach einer Vorlage, die der ehemalige Projektleiter Herr Pohl im Bauausschuss vorgelegt hätte, wäre also diese alte Planung auch auf dem alten Gelände möglich gewesen, indem man das dreistöckig gemacht hätte. Man hätte auf den B-Plan nur kurzfristig verändern müssen und wäre dann auf Kosten von etwas über 20 Millionen gekommen. Das sind 10 Millionen weniger. Wir wissen, in welcher Haushaltslage wir sind. Deshalb meine Frage an das neue Planungsbüro: Wäre es möglich, für 750 Kinder und 500 Hortkinder mit einer Dreizügigkeit das auch nur auf dem alten Gelände zu errichten? Konkrete Frage: Wäre das möglich? Das hätte viele Vorteile. Man könnte eher beginnen zu bauen, denn wenn wir 2025 anfangen, werden die Baupreise gestiegen sein und dann wird man mit 29,9 Millionen auch nicht auskommen. Wir müssten das Meyerweggelände nicht überbauen. Das hieß, es wäre Platz für eine schöne städtebauliche Möglichkeit und auch für Einkommensmöglichkeiten der WIWO. Die konkrete Frage ist für 750 Kinder und 500 Hortkinder eine Lösung dreistöckig auf dem alten Meyerweggelände möglich, indem man an dem alten Bauplan ein paar Änderungen vornimmt?
Ja, dürfen Sie ja noch antworten. Aber war das jetzt dreizügig oder dreistöckig? Ich war jetzt ein bisschen, gut, weil Sie dreizügig erwähnt haben. Ich war ein
bisschen also verwirrt. Fünfzügig und dreistöckig.
Gut.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Mein Name ist Dr. Timo Jakob, Gesellschafter, Geschäftsführer von S&P Samen in Potsdam. Ich habe ein Déjà-vu, denn wir saßen ja vor einem Jahr schon mal zusammen und ich glaube, die Thematik war sehr ähnlich. Bevor ich auf die Frage eingehe, möchte ich vielleicht noch etwas sagen. Unterschied zwischen Studie und Planung. Wenn Fachkollegen von uns beauftragt worden sind, eine Machbarkeitsstudie zu erarbeiten, dann gibt es dazu sicherlich eine Aufgabenstellung. Ist es prinzipiell möglich? So ist in der Regel eine Fragestellung zu einer Studie. Planung ist etwas anderes und das hatte ich, glaube ich, vor einem Jahr schon mal erzählt. Sie können in Studien keine so tiefen Beantwortungen, wo fachliche Dinge schon abgeklärt werden, erwarten. Fachlich heißt, Sie müssen vielen gesetzlichen Rahmenbedingungen entsprechen. Die DIN ist dabei eine. Forderungen von Ministerien sind andere. Vielleicht ist das nicht ganz deutlich hervorgekommen. Der Forderungskatalog des MBJS hat sich 2019 deutlich verändert. Es gibt ganz andere Flächenanforderungen an auch Ihren Schulcampus, an Ihre Schulgebäude und Hortgebäude. Wir haben jetzt gerade in der Fertigstellung den Schulcampus in Geltow, Gemeinde Schwielosee, bestehend aus Grundschule, komplett Umbau und Sanierung, komplett Neuanbau, Hortgebäude mit schon vorhandenem Kita-Gebäude, welches wir vor, glaube ich, 7, 8 Jahren umgebaut und erweitert haben und einer Turnhalle und der entsprechenden Freifläche. In dem Zeitraum, in dem wir das errichtet haben, haben sich die Anforderungen zweimal verändert. Sie haben jetzt die Pflicht, auf die aktuellen Anforderungen einzugehen. Wenn wir uns die Studie vom Kollegen Blei oder die Studie der anderen Kollegen Dorn und Becker anschauen, so liegen dort schon verschiedene Randbedingungen und Forderungen als Grundlage vor. In der Diskussion, die Sie hier führen, die Suche, und sehen Sie es mir nach, wenn ich das sage, das ist uns bekannt, uns als Planer, die Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau. Ja klar, möchte man so viel wie möglich an diesem vorhandenen Standort dort unterbringen, wenn der politische Druck so da ist. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, auf eine zu bauende Turnhalle einen Schulhof aufzubringen. Das können Sie natürlich so entscheiden. Wir als Planer können das so umsetzen. Sie müssen eine Forderung erfüllen, das heißt, Sie müssen so und so viel Freiflächen pro Kind im Schulhof und am Hort gewährleisten, das heißt nachweisen. Damit haben sie ihren ersten Zwang, dem sie unterliegen. Je mehr, und das ist so ein bisschen so die Quadratur des Kreises, je mehr Kinder sie unterbringen wollen in Gebäuden und daher natürlich der Wunsch, was wäre mit Dreistöckigkeit, dann kriegen sie dort mehr Kinder in die Räume unter und dann müssen sie gegenrechnen, wie schaffen wir das mit den Freiflächen. Also sie kommen an eine Grenze, was die Freifläche angeht. Das hat meine Kollegin, die Anne Czerpa, hier, glaube ich, ausgewiesen, dass wir es gerade so schaffen, die Kapazitätszahl jetzt mit 750 Kindern, Anne, du korrigierst mich, wenn ich was eine falsche Zahl sage, bitte, dass wir es gerade so schaffen, den Freiflächennachweis zu führen. Und ich möchte gern darauf hinweisen, dass Sie, auch Sie haben ja, wir haben die letzte Veranstaltung hier vor einem Jahr unter noch schwierigen Bedingungen durchführen müssen wegen einer Pandemie. Und diese Pandemie fordert uns Planer auch über städtebauliche Lösungen, Innen- und Außenräume neu nachzudenken. Sie hatten, das ist, glaube ich, Wortlaut aus Ihren Gremien, die Studie unseres Kollegen Blei dahingehend kritisiert, dass Sie sagten, das ist sehr kasernenartig. Das ist Empfindung, das kann man so oder so sehen. Aus heutiger Sicht muss man sagen, bestand vielleicht ein Nachteil dieser Studie darin, dass der Hof sehr zentriert als ein großer Hof dort geplant war. Wenn Sie sich das jetzt anschauen oder wenn Sie das Bild noch vor Augen haben, so gelingt es uns hier, 4 separierte Höfe Ihnen anzubieten, um auch Ihre Schulklassen und Klassenzüge auch ein bisschen getrennt und separiert in die Hofpause zu entlassen. Die Forderung, die hier auch steht und die damals bei der Studie der Kollegen noch nicht stand, nicht nur zu der Größe, sondern auch zu der Position der notwendigen Funktionsflächen von Sporthallen, zwingt sie dazu, wenn sie die Sporthalle an den Ort stellen wollen, in dem sie im B-Plan festgelegt wurde, also dort an der Jahnstraße, dort wo diese Krippengebäude dort steht, zwingt es sie zwangsläufig dazu, den Baukörper des vorhandenen Hortes in Frage zu stellen. Weil sie sonst die Sporthalle doch nicht hinstellen können. Sie müssen 10, 12, 15 Meter sowieso wegnehmen von dem Gebäude. Die Überlegung, das ist ein Holzrahmenbaugebäude, aufzustocken, da möchte ich meiner Kollegin sagen, das ist prinzipiell möglich, ja, ist aber Unsinn. Also wir, das habe ich, glaube ich, im Vorhin ja auch schon mal erwähnt, wir sind als einzige Rahmenvertragspartner für die Berliner großen Wohnungsunternehmen zum Thema Aufstockung beauftragt. Dieses Gebäude, das stocken Sie bitte nicht auf, da verbrennen Sie wirklich Geld. Sie müssten ich bin promovierter Tragwerksplaner, Sie müssten also die Fundamente komplett ertüchtigen und Sie kriegen Riesenprobleme auch zum Thema Schall- und Brandschutz. Und das ist, wie die Anne richtig sagte, technisch schon machbar, aber finanzieller Unsinn. Außerdem ist die Position dort falsch. Die Position dieses Gebäudes ist dort falsch, bezogen auf Ihren Wunsch nach dieser großen Sporthalle. Es sei denn, und das ist zu diskutieren, man stellt die Sporthalle woanders hin. Vor einem Jahr habe ich aus dieser Runde mitgenommen, Sie suchen einen Campus, der diese vielen Funktionen, also Grundschule, Hort und Sport, an einem Ort dann auch verortet. Und da war ja unsere Information, dass Sie im Vorfeld schon die Standortfrage geklärt hatten. Also ob man vielleicht den Campus woanders errichtet. Es sind Grundschüler von der 1. bis zur 5. Klasse, bis zur 6. Klasse. Und da spielen sicherlich auch Wege eine Rolle zwischen in den Schulpausen, wenn man zum Musikunterricht, zum Sportunterricht läuft und dergleichen. Also es sind jetzt viel, viel mehr, also wenn Sie in der Planung dann drin sind, dann sind viel, viel mehr Informationen zu berücksichtigen. Und jetzt kommen wir vielleicht auch noch ein Stück zu den Zahlen. Glauben Sie uns, wir waren genauso überrascht. Wenn ein Kollege, der auch jahrelang Erfahrung hat, in seiner Studie 16 Millionen Euro ausweist und wie Sie völlig richtig gerade sagten, sind ja nur 30 Kinder mehr. Und jetzt weist dieses Büro S&P dort 29 Millionen Euro aus. Na hoppla, wer kann da was nicht? Es sind Baukostensteigerungen der letzten 4 Jahre von 5%. Und das entnehmen Sie sicherlich ständig der Presse. Wir haben dieses Theater andauernd. Herr Anders hat von einem anderen Bauvorhaben gerade von gesprochen. Da sprachen Sie von 60%, die Angebotspreise dort erzeugten gegenüber einer Kostenermittlung. Das ist mittlerweile wie Rätselraten, was Sie für Baupreise bekommen. Aber der Baukostenindex vom Statistischen Bundesamt wird ja in jedem Jahr veröffentlicht und mitgeteilt. 5% im Schnitt, im Berliner Raum 7-8%. Wir haben mal mit 5% gerechnet. Rechnen Sie 16 Millionen, also 15,9 Millionen, 16 mal 1,05 hoch 4 für 4 Jahre, kommen Sie auf 19,44 Millionen Euro und haben genau das gebaut, was Herr Blei in seiner Studie, die Sie leider so nicht umsetzen können, errichten wollte, Stand 2017. Da ist nichts anders. Jetzt kommen die Forderungen vom MJS und vielleicht auch noch ein paar Dinge, die aus den Forderungen der DIN und auch aus Ihren differenzierten Überlegungen dazukommen. Wir haben inzwischen eine Vielzahl von Variantenbetrachtungen bis hin zu, ist es möglich, die Bibliothek noch mit einzubauen, geplant, überlegt. Und im Ergebnis sind, wenn man nun dieses Hortgebäude dann doch wegnehmen muss, dann ist ja auch erstmal weg. Dann sind diese 1500 Quadratmeter, die in Nutzung sind, nicht mehr da. Die müssen sie wieder bauen. Und dann brauchen wir eben auch noch ein paar Quadratmeter mehr, um die ganzen Forderungen zu erfüllen, sodass wir in Summe 4400 Quadratmeter mehr Bruttogeschossfläche errichten müssen. Wenn Sie da jetzt nur 1800 Euro pro Quadratmeter für die Kostengruppe 300, 400 ansetzen, einfache Rechnung, 4400 mal 1800, landen Sie bei 7,9 Millionen Euro. 20 plus 7,9, rund 28. Die restlichen Zahlen ergeben sich aus einer sehr detaillierten Zusammenstellung. Und so erklärt sich die Zahl. Da erschrickt man, das ist völlig normal. Aber es ist auch eine andere Planungstiefe. Es liegt ja in der Hand der Auftraggeber, andere Dinge zu wollen. Wir werden sie nicht belügen. Wir werden auch nichts schönreden. Wir sind ihre Dienstleister. Wir können diese Aufgabe. Nochmal vielen Dank für Ihr Vertrauen an uns. Wir konnten uns in einem VGV-Verfahren als Fachleute und Spezialisten zu der Thematik ausweisen und Sie können sich auf uns verlassen. Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Konnte ich die Frage ausreichend beantworten?
Vielen Dank für die ausführliche Beantwortung dieser Frage. Und aufgrund der gültigen Umgangsverordnung müssen wir jetzt eine Lüftungspause von 10 Minuten ansetzen und verfahren danach weiter. Danke. Und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wer sich nicht an seinem Platz befindet, möchte doch bitte innerhalb des Saals die Maske aufsetzen. Vielen Dank. Dann fahren wir fort. Wir hatten noch eine Wortmeldung von Herrn Nerlich. Bitte.
Ja, danke schön.
Herr Hillebrand, ich möchte bitten, sich kurz zu fassen aufgrund der Fülle der Tagesordnung.
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Ausführungen vom Planungsbüro und ja, die Offenheit auch die. Also ich habe den Eindruck, Sie machen uns tatsächlich nichts vor. Insofern hätte ich tatsächlich die erste Frage, ist denn die Schule beziehungsweise insbesondere die Sporthalle, der Hort, sind es die richtigen Standorte oder was würden Sie uns aus Ihrem Fachwissen heraus empfehlen? Das wäre meine erste Frage. Meine zweite Frage ist, mit welcher Zeitdauer wir mit einem Baustart rechnen können, also in welchem Jahr das losgeht. Ich will ja nicht mal Monat oder Tag oder so, aber welches Jahr. Mit Blick auf Umwidmung des Meyerbeck-Geländes, mit Blick auf Umwidmung der Geschwister-Scholl-Straße und mit Blick auf Anpassung des B-Plans. Daraus ergeben sich ja dann wiederum Fristen, Jahre. Also wie ich gelernt habe, gehört habe, wird man da unter 3 Jahre nicht wegkommen. Da haben wir auch wieder einen Preisindex zwischen 65%. Dann landen wir letztendlich auch bei anderen Kosten. Logischerweise hatten Sie ja schon aufgezeichnet. Wäre meine zweite Frage. Meine Empfehlung wäre, und das wäre die dritte Frage, gehen Sie da mit, dass man doch dazu nochmal in den Ausschüssen Planspiele durchführen sollte, um einfach nochmal Varianten mit einem bestehenden B-Plan, mit einem Standort für die Sporthalle mit bestehender Möglichkeit nutzen könnte, um zeitiger anzufangen und um wirklich erheblich Kosten zu sparen. Dankeschön.
Ich möchte vielleicht vorher Herrn Anders, wollten Sie?
Ja, also was soll ich jetzt dazu sagen? Natürlich können wir grundsätzlich nochmal die ganze Thematik aufmachen, wo wir 2017 angefangen haben. Da hatten wir genau verschiedene Thematiken besprochen. Zweiter Schulstandort, Hort oder Sporthalle an anderer Stelle. Damals war es so, der Grundgedanke, und der wurde mehrheitlich und fast zu 100% mitgetragen, einen einheitlichen Schulcampus. Ob man das jetzt Campus nennen möchte oder wie auch immer, sei dahingestellt. Ziel war immer gewesen, dass die Kinder, ob sie zum Speisesaal gehen, zum Hort oder zur Sporthalle, keine Straße queren müssen. Das war gerade damals Konsens. Entsprechend stellt sich diese Frage heute so nicht mehr. Herr Jakob oder Frau Schärper können gerne darauf antworten, ob sie einen anderen Standort favorisieren. Das war aber nie die Aufgabenstellung an S und P. Denn es ist so, für das Hortgebäude ist das Ziel, dass wir 2023 anfangen. Deswegen reden wir ja immer, dass wir endlich mal die Standortfrage geklärt haben müssen, wo das Gebäude steht. Das haben wir im Dezember letzten Jahres gemacht. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das Jahr 2022 dafür nutzen, um zu planen. Parallel gibt es sicherlich eine B-Planänderung, aber die dauert keine 3 Jahre, sondern spätestens im Sommer haben wir dort auch ein geänderten Satzungsbeschluss. Die Förderrichtlinie, die ich auch schon im Hauptausschuss angesprochen habe, wo wir 70% Förderung beantragen können, sicherlich ist es immer eine Hoffnung, dass man die bekommt, ob es denn real so ist, sei mal dahingestellt. Und diese Förderung für das Hortgebäude, mit dem müssen wir zwingend anfangen, weil wir nach wie vor das Problem dann haben, zukünftig, wo gehen die Kinder essen, wenn wir damit nicht anfangen. Diese Förderrichtlinie sagt eindeutig aus, die läuft auch 24 aus. Ein Hort wird nur gefördert, wenn er einen unmittelbaren baulichen Zusammenhang mit der Schule hat. Das heißt, wenn ich das Hortgebäude woanders hinstelle, ist diese Förderung, brauche ich sie gar nicht beantragen, weil ich die Voraussetzungen gar nicht erfülle. Wie gesagt, vorhin hat Frau Schaap auch dargestellt, auch die Gemeinsamkeiten zur Studie Blei. Es ist im Grunde genommen fast alles so geblieben, bis auf diese Chance, ob man sie Chance nennen möchte, muss jeder für sich selber werten, über das Meyerbeck-Grundstück nachzudenken. Wir haben darüber nachgedacht, weil wir diese Option gut fanden. Frau Schärper hat es vorhin auch erwähnt gehabt, gerade im B-Plan-Verfahren war immer der Grundtenor zu eng Kasernencharakter. Das war uns damals auch schon klar. Hier war aber das Problem, dass wir damals nicht über mehr Flächen verfügt haben. Als Kämmerer sage ich natürlich auch, je günstiger es wird, desto besser ist es. Aber bei aller Liebe dürfen wir auch nicht vergessen, wir machen die Schule für die nächsten 50 Jahre fit. Das ist doch entscheidend. Und das sollte natürlich nicht zulasten der Kinder gehen. Und hier war, da stehen wir auch als Verwaltung dazu, dass wir den Kindern mehr Freiflächen bieten wollen. Das Problem, was wir jetzt zusätzlich haben, das hat sich nun mal neu ergeben. Wir sind nach wie vor in der Leistungsphase 0, 1 und 2. Grundlagenermittlung und Vorplanung, dass wir, den Stand hatten wir damals noch nicht, dass wir unbedingt die Sporthalle brauchen, die alte, um den Sportschulbetrieb abzusichern für 6 Jahrgangsstufen. Und darüber hinaus ist es so, dass der Speisesaal natürlich in der Sporthalle so auch nicht geht. Das wurde ja alles schon dargestellt. Wie gesagt, Ziel ist, dass wir 22 planen, 23 anfangen zu bauen. Und bei aller Liebe, das muss ich auch nochmal betonen, wir hätten vor 22 auch nach der Bleistudie nicht angefangen zu bauen, sondern das war damals schon klar, wir fangen erst dann an zu bauen, wenn die neue Kita fertig ist und die wäre auch nach der alten Variante nicht vor 21, 22 fertig geworden, weil dann erst die Kita Wirbelwind freigezogen ist. Das heißt, wir verliehen hier, wenn überhaupt, maximal ein Jahr, nicht mehr und nicht weniger. Und man darf auch nicht vergessen, so ein Projekt gab es in den letzten 30 Jahren, will auch nicht. Wir reden hier wirklich, um die Schule für die nächsten Jahre, 50 Jahre fit zu machen. Und entsprechend ist es auch so, wer auch selber baut oder woanders mal gebaut hat, der weiß, dass sich dort ständig Veränderungsprozesse geben. Einmal werden wir kritisiert, dass wir zwei Planungen hintereinander vorstellen, dann werden wir kritisiert, dass wir gar nichts vorstellen. Das ist natürlich dann immer schwierig, dort die richtige Balance zu finden. Und nochmal, ich weiß jetzt auch nicht, was richtig und was falsch ist. Herr Jakobs hat vorhin gesagt gehabt, das ist der Planer unseres Vertrauens. Aus meiner Sicht wurde alles soweit auch verständlich dargestellt. Und wenn Herr Jakob nochmal gerne eine Frage beantworten möchte, ob der Standort so geeignet ist oder nicht, weiß ich nicht. Das war keine Aufgabenstellung und ich warne auch davor, diesen Schritt nochmal zurückzugehen. Unabhängig davon, das haben wir auch schon zugesagt, werden wir natürlich über alles immer ausreichend informieren, auch über den Stand des Hortneubaus. Der wird auch durch die Ausschüsse gehen, bevor wir da irgendwas fixieren. Und da ist auch nochmal wichtig, wenn wir Sachen vorstellen, dann heißt es nicht, dass es der Endzustand ist, sondern es kann sich auch dort noch ändern mit verschiedenen Varianten. Es kann sich auch noch im Rahmen der Bauausführung was ändern. Wie gesagt, wir reden hier nicht über einen Container für Phoenix Kunstrasenplatz, sondern über eine Grundschule mit einem Riesenprojekt. So, und Ziel ist, wie gesagt, rechtzeitig anfangen und dass wir da jetzt wirklich mal entgegengehen kommen, dass S&P wirklich mal in die vertiefende Planung endlich mal einsteigen kann.
Vielen Dank, Herr Anders. Herr Wulpius, bitte.
Ja, vielen Dank. Auch von mir vielen Dank für die Vorstellung nochmal. Was mich so ein bisschen stört, ist die Tatsache, dass gesagt wird, dass alles baut auf einer Machbarkeitsstudie auf, die dann gleichzeitig ja aber ja, fehlerbehaftet zu sein scheint. Also wenn ich dann höre, dass wir eine Machbarkeitsstudie als Grundlage für unsere Entscheidung hatten, die zum Beispiel eine Sporthalle derart klein eingezeichnet hat, dass man zu dem Zeitpunkt davon ausgehen konnte, dass das Bestandshortgebäude stehen bleiben kann. Und jetzt bei einer detaillierteren Planung feststellt, hoppala, da müssen 10 bis 12 Meter weg, so habe ich Sie verstanden. Dann frage ich mich, was ist letztendlich diese Machbarkeitsstudie wert, auf deren Grundlage alles Weitere passiert ist. Ne? Also die, wenn ich es richtig verstanden habe, wir waren ja damals noch nicht dabei in der SVV, aber diese Studie hat final dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, es ist machbar. Es ist aber ja scheinbar nicht so machbar, wie die Studie es aufgezeigt hat. Und es wurde dann plötzlich noch weniger machbar, als das MBJS, da habe ich verstanden, 2019, Kenngrößen geändert hat. Das heißt, wir hatten zu dem Zeitpunkt, als wir einen B-Plan beschlossen haben, das war, ich glaube, mich zu erinnern, Anfang 2020, hatten wir eine Entscheidungsgrundlage, die, glaube ich, ja letztendlich den Namen Machbarkeitsstudie zu dem Zeitpunkt ja gar nicht mehr verdiente, weil schon klar war, es passt gar nicht mehr, weil Schülerinnen, also Plätze quasi, Flächen größer sein müssen, weil das MBJS das wollte. Es passt gar nicht, weil das Bestandsgebäude Hort hätte nie stehen bleiben können, weil die Sporthalle da schon den Platz benötigt, den größeren. Und wir wussten zu dem Zeitpunkt, dass es wahrscheinlich ein paar mehr Schüler werden, als noch von Büroblei angenommen war, sodass wir also auch da noch mehr Platz brauchen. Von daher glaube ich, an dem Punkt, als das klar war, dass diese Machbarkeitsstudie letztendlich auf sagen wir mal, falschen Daten aufbaut und letztendlich ja nur ein falsches Ergebnis bringen konnte, hätte man, glaube ich, sich nochmal hinsetzen müssen und hätte quasi diese Machbarkeit auch nochmal neu diskutieren müssen. Das haben wir nicht getan, sondern wir haben dann, und das war ja auch, und auch heute ist ja wieder so mit Zeitdruck im Nacken das Ganze hier auf der Tagesordnung, wir haben dann im Dezember da mal rasch drüber abgestimmt, ohne das entsprechend in den Fachausschüssen dezidiert besprochen zu haben. Vielleicht hätten wir in diesen Fachausschüssen auch besprochen, ob es Kosteneinsparungsmöglichkeiten gibt, wenn man Varianten wählt, die, als es die Machbarkeitsstudie gab, ja seinerzeit ausgeschlossen waren. Ich sage nur Sporthalle an einem anderen Standort oder zweiter Grundschulstandort. All das war natürlich schon mal diskutiert, all das war ausgeschlossen, weil man ja sagen konnte, ey, brauchen wir nicht, wir kriegen das alles dahin. Jetzt haben wir festgestellt, wir kriegen es da nicht hin, hätte man also vielleicht nochmal diese Varianten diskutieren müssen. Und ohne jetzt jemanden langweilen zu wollen, möchte ich auf einen Artikel hinweisen, den findet man auf der Seite des Landkreises. Da geht es um den Schulneubau eines dreizügigen Gymnasiums in Schönefeld. Ich, wie gesagt, werde jetzt nicht die ganzen Details vorlesen. Ich kann Ihnen nur sagen, großes Ding, dreizügig habe ich gerade gesagt, 6200 Quadratmeter für 32 großzügige Klassen und Kursräume und so weiter und so weiter. Riesiges Außengelände, Sportmöglichkeiten und eine Dreifeldhalle. Und das Ganze im Neubau für 13 Millionen Schule und 6 Millionen Sporthalle. In Summe 19 Millionen. Und ich finde schon, dass so eine Zahl 19 Millionen im Vergleich zu dem, was wir jetzt mittlerweile hier diskutieren an Zahlen, es wert gewesen wäre, zu dem Zeitpunkt darüber zu diskutieren, ob man nicht doch noch mal über einen zweiten Standort reden möchte. Und an der Stelle vielleicht hätte hier mal rasch irgendwie für 10 Millionen weniger eine zusätzliche Dreizügigkeit hätte erzeugen können, die wir nicht mal gebraucht hätten. Also wir reden ja von, aktuell sind es 4, wir wollen noch 5. Also wir hätten gar nicht dreizügig bauen müssen und hätten vielleicht gar nicht dann 19 Millionen gebraucht. Wie gesagt, das haben wir leider nicht diskutiert und ich finde es nach wie vor sehr schade, dass wir uns damals die Zeit nicht genommen haben, das dezidiert zu besprechen. Jetzt ist schon wieder ein Jahr am Land, das ist alles irgendwie weiter fortgeschritten. Wir sind jetzt dabei, das umzusetzen, was damals mehrheitlich beschlossen wurde. Und ich bin mir nicht sicher, ob nicht die Möglichkeit immer noch bestünde, an der Stelle das Rad ein bisschen zurückzudrehen und doch nochmal mit Blick auf die doch enormen Kosten von, also der Kollege Nährlich hat es ja gerade gesagt, wir werden ja ab heute auch mit weiteren 5% pro Jahr ja rechnen müssen. Wir werden ja mit 30 Millionen zum Schluss nicht hinkommen, ob man da nicht hätte doch nochmal sich die Zeit nehmen sollen und genau drauf gucken sollen. Vielen Dank.
Vielen Dank dafür. Herr Vulpius, Sie hatten es richtig schon angemerkt, Zeitdruck in der heutigen Veranstaltung. Dies ist eine Information zur Grundschulerweiterung. Da ich ja merke, dass hier noch reger Bedarf herrscht, wir aber heute hier sind, um Beschlüsse zu fassen, wäre vielleicht die Idee, diese Diskussion, ich sag mal, in einem separaten Rahmen zu fassen und nicht heute hier auszutragen, weil ich denke nicht, dass wir heute hier zu einem Ergebnis kommen und es sich hier um eine Information handelt, wäre mein Vorschlag. Nur um das nicht in die Länge zu ziehen und die Beschlüsse, die wir heute fassen wollen, hinten runterfallen zu lassen. Aber dann hatte sich Hillebrand gemeldet, bitteschön. Das mal als Hinweis von mir.
Ja, kurz auch nur, der separate Rahmen ist ja eigentlich klar. Herr Anders, Sie haben gesagt, das ist ein Projekt, das es seit 30 Jahren in Wildau nicht gegeben hat. Und deshalb müsste dieser separate Rahmen, müssten die Fachausschüsse sein, wo wir aufeinander aufbauen, das nochmal diskutieren können und dann sehen, wie wir damit umgehen. Ich habe aber eine konkrete Frage an Herrn Dr. Jakob. Und zwar ist ja davon gesprochen worden, das ist keine Frage, sondern eine Feststellung, von der Bleistudie als Studie. Das ist ja mehr. Wir haben ja am 21.04.2020 diese Studie zu einem B-Plan gemacht. Den gibt es ja. Also das ist also vorhanden. Aber, und das ist jetzt mal eine konkrete Frage, wenn das so gemacht würde im Konjunktiv, wie Ihre sicherlich sehr qualifizierte Planung es machen würde, wäre ja auch noch ein neuer B-Plan erfolgt, aber noch was ganz anderes. Das Meierweggelände ist ja laut Flächennutzungsplan als Gewerbegebiet ausgeschrieben. Das heißt, auch ein Flächennutzungsplan müsste geändert werden. Was kostet denn sowas? Änderung, Flächennutzungsplan und neuer B-Plan, um das zu machen? Weil das muss ja in die Kosten auch eingerechnet werden.
Können Sie dort in der Kürze darauf antworten?
Möglicherweise kann ich das nicht vollumfänglich beantworten, weil wir... Ich persönlich bin kein Stadtplaner. Bei uns in der S&P-Gruppe gibt es Stadtplaner. Den B-Plan, den Sie haben, haben Sie auf einer Kenntnis, die damals vorlag, haben Sie den B-Plan beschlossen. Zu Herrn Vulpius wollte ich vielleicht noch sagen, vielleicht ist das nicht ganz deutlich von mir rübergekommen. Also es gab wirklich schon gravierende Änderungen des Anforderungskataloges vom MBJS. Ja, und die müssen Sie jetzt umsetzen und da kommen Sie möglicherweise auch an Grenzen Ihres derzeitigen B-Planes. Ja, übrigens nochmal von vorhin, also dreigeschossig könnten Sie mit Ihrem jetzigen B-Plan nicht bauen, weil zweigeschossig festgeschrieben ist. Und die Sporthalle passt auf das jetzt eingetragene Feld auch nicht ganz rauf. Also eine Tektur ist auf alle Fälle nötig. Und so etwas ist aber auch nicht unüblich. Also Sie werden ja den B-Plan nicht komplett verändern. Sie haben ja jetzt nicht vor, die Fläche umzuwidmen. Es ist ja immer noch eine Schulbaufläche. Und dort eine vorhabenbezogene Tektur dürfte auch in Ihren Gremien zeitnah möglich werden.
Gut, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne auch an diesem Punkt den Informationen zur Grundschulerweiterung beenden wollen und würde dann zu Punkt 5 der Einwohnerfragestunde übergehen.
Ist denn jetzt der separate Rahmen? Sind das die Fachausschüsse? Gehen wir jetzt nochmal in die Fachausschüsse, weil das müssen wir hier besprechen.
Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, weil Herr Scheiner, bitte.
Entschuldigung, jetzt muss ich doch nochmal. Ich wollte zwar dem Vorsitzenden folgen mit seinem Ratschlag, aber nur noch mal eine Anmerkung. Grundsätzliche Entscheidungen sind gefallen. Und dann hat Herr Anders doch hier, und das hat er mehrfach schon geäußert, auch die Bürgermeisterin, jetzt gehen wir in die Detailplanung. Und in der Detailplanung, so habe ich das bis jetzt immer verstanden und so haben wir es bis jetzt auch immer gemacht, deswegen verfängt sich das auch nicht, es ist irgendwo im stillen Kämmerlein irgendetwas beschlossen worden. In der Detailplanung werden wir von den Planern jetzt die Sachen kriegen, die entsprechenden Feinplanungen und dann wird das doch diskutiert. Ich weiß überhaupt nicht, wo das Problem ist und deswegen habe ich auch überhaupt nichts dagegen, auf der Grundlage bestehender Beschlüsse, dass wir uns nochmal austauschen. Das hat doch nie jemand ausgeschlossen. Es wird immer gesagt, das ist schon alles fertig. Ich habe die Planer und Herrn Anders so verstanden, dass wir jetzt in den nächsten Schritt gehen. Und dann hat Herr Vulpius, Herr Nährlich, Herr Kröger, alle, ich will sie nicht jetzt alle aufzählen, dann hat jeder seine Möglichkeit in dem entsprechenden Fachausschuss seine Meinung dazu zu sagen. Und ich erwähne nur noch einmal, wir wollen nicht zu sehr immer in die Historie zurückgucken. In diesen Saal hat eine Veranstaltung stattgefunden, damals von allen zugestimmt, dass wir alle Mitglieder der jeweiligen Fachausschüsse plus Interessierte, plus Fachleute aus den Schulen, plus Fachleute aus den Kitas, alle hatten die Möglichkeit, bei dieser Veranstaltung damals, als wir zusammengekommen waren, ihre Meinung zu äußern. Das heißt also, und da erinnere ich mich meiner Meinung nach auch nicht falsch dran, und am Ende des Tages bin ich hier rausgegangen, mit der festen Überzeugung, dass die grundsätzlichen Entscheidungen, die dann nachher zu dem Beschluss im Dezember geführt haben, getroffen worden sind. Die waren getroffen. Das verhindert aber doch nicht, dass wir jetzt bei der Feinplanung, bei der Feintuning-Planung unsere Anmerkungen machen dürfen. Und vielleicht finden wir ja noch den einen oder anderen Punkt, wo man sagt, okay, das können wir im Zweifelsfalle nicht machen. Und vielen Dank auch nochmal für den Hinweis, der B-Plan hätte eine Dreigeschossigkeit dort gar nicht zugelassen.
Gut, das als Abschluss. Dann kommen wir jetzt zur Einwohnerfragestunde. Ich würde einfach wertfrei von oben herunter das Wort erteilen und rufe auf Herrn Kuhn. Ja, Herr Kuhn, Sie sind der Erste. Sie stimmen der Veröffentlichung des Audiomitschnittes zu? Super. Dann stellen Sie bitte Ihre Frage.
Ja, schönen Abend erstmal alle zusammen. Ganz kurze Frage, und zwar die wurde hier schon öfters gestellt, zu Rechtsanwaltskosten. Wir haben ja nur immer wieder gehört, dass alle Städte eigenen Unternehmen wie Vivo, wie Wildorado jetzt als gerade rausgekommen, sind ja nur Riesenkosten aufgetreten, war wahrscheinlich. Und ich wollte einfach fragen, wie hoch sind die denn nur insgesamt? Also entweder in einem Jahr oder in den letzten zwei Jahren. Wenigstens halbwegs, dass man mal einen Überblick hat. Das ist ja mal unser Geld.
Vielen Dank. Kann da jemand was zu sagen? Ich kann dazu nichts sagen, Herr Kuhn. Sorry, da habe ich keine Antwort drauf. Herr Anders?
Also ich kann heute keine Auskunft dazu geben.
Also mir sind zu Ohren gekommen, so circa 250.000 Euro liegt das in den letzten 2 Jahren. Liegt das ungefähr so drüber, drunter?
Ich denke, dass Ihre Vermutung, also ich kann dir jetzt nicht weder widersprechen noch zustimmen. Ich denke, das muss geprüft werden.
Guten Abend, Herr Kuhn. Wir können Ihre Frage gern beantworten, wenn wir eine konkrete Fragestellung bekommen. Ich habe Sie jetzt so verstanden, dass Sie die Rechtsanwaltskosten der kompletten städtischen Gesellschaften erfahren möchten.
Was? Das ist ja unser Geld. Das ist ja das, was Willow insgesamt bezahlt. Also ob es die Vivo ist, ob es die Willorado ist. Es ist ja das Geld, was man ansonsten, wenn man es nicht sinnlos oder in dem Falle so ausgeben würde, was man dann für sinnvolle Sachen wie Straßen, Fußwege, für Kinderplätze, was weiß der Fuchs, alles machen könnte. Und wollte ich einfach noch horchen, weil die Summe relativ hoch ist, die mir so zu Ohren gekommen ist.
Gut, wir nehmen mal die Frage so auf, denke ich mal, dass da 250.000 Euro im Raum stehen, so haben Sie das gerade formuliert. Und denke, die Verwaltung wird Ihnen dort eine Antwort zukommen lassen. Gegnerrecht in der Annahme?
Bitte? Ja, ist okay, danke. Dann habe ich noch eine Frage, und zwar zum letzten Freitag. Da war ja der Gewerkschaftsmann von Verdi da und hat so ein paar Informationen gegeben über das Wildorado. Und das hat mich persönlich etwas erschrocken und da wollte ich mal fragen, wie die Stadtverordneten zu diesem Thema stehen. Das soll ja schon seit 2018 da brodeln. Und ja, das geht mit Mobbing und das ist ja nicht nur dort, es soll auch in der AWO sein, es soll in der Stadt sein, es soll in der Vivo sein. Wollte ich fragen, wie die Stadtverordneten dazu stehen und inwieweit wir da irgendwas machen können.
Möchte jemand der Stadtverordneten irgendwas dazu sagen? Also mir liegt persönlich keine Kenntnis vor. Herr Nerlich, bitte.
Also ich kann tatsächlich nur sagen, dass ich da Unkenntnis habe. Also so gerne ich was sagen würde, aber sie sind ja betriebsinterner wahrscheinlich. Also habe ich als Stadtverordneter zumindest keinen Einblick.
Gut. Herr Hillebrand, kurze Antwort.
In der Stadtverordnetenversammlung ist das noch nicht versprochen worden. Die Informationen, die der Kollege Hönsch da gegeben hat, waren allerdings sehr schockierend. Er hat ja schließlich von Union Busting gesprochen. Union Busting ist gezielte Behinderung von Gewerkschaften und Betriebsräten, von Persönlichkeitsstörungen. Und ich denke, dass wir als Stadtverordnete gut daran tun, das weiter zu beobachten. Und meine Aufforderung geht an die Aufsichtsratsmitglieder der Wildauer Sportbetriebsgesellschaft, hier mäßigend einzugreifen.
Herr Weidler.
Ja, vielen Dank. Ich kann mich dem Kollegen Herrn Nerlich eigentlich da an der Stelle nur anschließen. Also mir liegen hier auch keine Informationen weiter vor, weil ich auch in dem Unternehmen überhaupt nicht tätig bin. Würde die Frage aber eventuell an die Kollegen weitergeben, die quasi im Aufsichtsrat des Wildorados quasi tätig sind. Und noch als kleine Randinformation, also ich lehne jegliche Form von Mobbing oder wie man es auch heutzutage nennt, Dissen oder Diffamieren ab. Danke.
Gut. Vielen Dank.
Darf ich noch eine Anmerkung dazu machen zum Thema Mobbing? Also ich habe in der Familie psychische Probleme. Die werden sich das ganze Leben fortsetzen. Das sind Schlafstörungen, das sind Persönlichkeitsstörungen. Das ist unglaublich. Und wenn sowas gemacht wird, und da geht man nicht dagegen vor, und wir haben ja Stadtverordnete, die auch im Aufsichtsrat sind, in den Aufsichtsräten, warum die nicht öffentlich sind, frage ich mich sowieso. Das muss doch hier diskutiert werden, das muss doch hier reingetragen werden. Das kann doch nicht seit 2018 geduldet werden. Ich begreife es einfach nicht. Verstehen Sie meinen Ärger darüber? Und man kriegt keine Antwort dazu, jetzt ja schon wieder nicht. Wir haben den Kämmerer, also ich bin Versicherungsmakler, wenn ich einen Kunden von mir frage, wie hoch sind deine Personalkosten, wie hoch sind deine Fahrzeugkosten, der sagt mir, wie ist denn halbwegs. Ich muss doch über meine Firma einen Überblick haben. Ich glaube nicht, dass Herr Anders das nicht weiß. Ich glaube, Sie werden es nicht sagen dürfen, habe ich das Gefühl, weil Sie sind sehr kompetent und Sie müssen das wissen. Aber wenn es so ist, dass hier nicht geantwortet wird, dann Danke, danke.
Frau Zierfuhr, wollten Sie noch was sagen?
Ich finde das sehr schade, dass dieses Thema hier so eine Form der Diskussion annimmt. Herr Kuhn, wenn Sie die Stadtverordneten fragen, dann müssen Sie sie namentlich fragen. Ich fühle mich bei jeder Frage angesprochen und fühle mich schlecht, dass ich Ihnen keine Antwort geben kann. Und die kann ich Ihnen deshalb nicht geben, weil noch niemals ein Mitarbeiter des Wildorado an mich herangetreten ist und mich darum gebeten hat, mich darum zu kümmern. Hätte er oder sie es getan, können Sie wissen, dass ich bei der Stadt und auch bei der Geschäftsführung des Wildorado nachgefragt hätte und Ihnen persönlich berichtet. Aber ständig an die Stadtverordneten eine Frage zu stellen, die Sie nicht beantwortet bekommen, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich würde Ihnen antworten, wenn Sie mich fragen. Das tun Sie aber nicht.
Herr Anders, bitte.
Ja, ich kann nur zu dem Thema dazu sagen, dass der Aufsichtsrat umfänglich informiert ist, genauso wie der Gesellschaftervertreter, das bin ich. Und hier ist es nun mal so, wie im wahren Leben auch, wenn zwei Parteien eine unterschiedliche Meinung haben, dann sieht das jeder für sich anders. Sie haben jetzt die Darstellung von Herrn Hönsch, was ich auch, ich sage jetzt mal, zweifelhaft finde, wenn Herr Hönsch sich dorthin stellt und so eine Äußerung tätigt, aber muss jeder für sich selber wissen. Wir haben dort eine andere Blickweise und entsprechend ist es auch so, dass wir dort auch die Gespräche zu jeder Zeit mit der Geschäftsführung, wir haben zur damaligen Zeit auch die Gespräche mit dem Betriebsrat geführt und am Ende des Tages ist es natürlich immer so, wenn man sich nicht einig ist, und das ist in dem Fall dann auch so, da wird man auch keinen gemeinsamen Nenner finden. So leid, wie es mir auch tut, so ist es nun mal. Ich kann aber hier nur bestätigen, dass der Aufsichtsrat und auch der Gesellschaftervertreter immer mit einem gesunden Menschenverstand und natürlich immer mit dem Blick auf die Mitarbeiter dorthin schaut und wir natürlich immer dort auch versuchen, das Geschäft am Laufen zu halten und dass natürlich auch die Mitarbeiter davon profitieren. Aber im Wildorado ist es nun mal so, wie es ist. Wir haben dort eine besondere Situation, dass diese Gesellschaft am Topf der Stadt hängt. Das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Und entsprechend müssen wir schauen, dass wir natürlich auch das Wildorado dauerhaft in die Fahrspur bringen, dass es auch dauerhaft offen bleibt, hier keine Insolvenz droht. Sie kennen die Zahlen aus den letzten beiden Jahren, die auch dargestellt worden sind, alleine anhand des Zuschusses, über welche Zahlen wir dort reden. Und Ziel ist erstmal, dass wir dort wieder in ruhigen Gewässer kommen. Und dann ist natürlich auch unser Ziel, das werden auch die anwesenden Aufsichtsratsmitglieder bestätigen, dass wir auch hier bemüht sind, dass die Mitarbeiter am Ende des Tages auch eine, ich nenne es jetzt mal so, Lohnerhöhung bekommen. Was das Thema Betriebsratmobbing angeht, wie gesagt, das ist eine Ansicht, da gibt es sicherlich auch noch eine andere Ansicht, aber hier reden wir über eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Da sind nun mal Gesetzmäßigkeiten, an die wir uns zu halten haben und dass nicht jeder mal rausgeht und das erzählt, was er gerade denkt. Ob das denn immer die Wahrheit ist, sei mal soweit denn auch dahingestellt.
Gut, abschließend möchte ich noch dazu sagen, Herr Kuhn, sollte mir irgendwas von Mobbing zu Ohren kommen, werde ich natürlich dagegen vorgehen, also als Stadtverordneter. Ja, keine Frage, also soweit geht gar nicht. Dann möchte ich jetzt Frau Stüber-Erath bitte ans Mikro bitten.
Dann möchte ich ganz kurz das guten Abend erstmal, verehrte Stadtverordnete. Es ist ja schon Abend. Also ich wollte jetzt gern ergänzend noch eine Frage stellen, Herr Anders. Es ist uns zu Ohren gekommen von Verdi, dass es ein Dossier gibt über alle Gerichtsverfahren, die getätigt worden sind gegen den Betriebsrat. Und dieses Dossier muss ja vorliegen. Ich wollte fragen, ob Sie das Dossier öffentlich mal zur Verfügung stellen, damit wir uns über die Situation aller gerichtlichen Vorkommnisse dort ein Bild machen können.
Das ist ein Dossier der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der WSB. Also dieses Dossier zur Verfügung zu stellen, halte ich für ausgeschlossen.
Gut, dann darf ich Ihnen sagen, dass das öffentlich zugänglich ist und dass wir in Kürze als Bürgerinitiative über die Inhalte des Dossiers auch Bekanntmachungen über die Webseite tätigen werden. Es sieht nämlich wirklich nicht gut aus im Eldorado. Es sind viele Menschen betroffen und dass Sie da offenbar davor die Augen verschließen oder keine Informationen haben, verwundert mich sehr. Es gibt seit 2018 regelmäßig gerichtliche Streitigkeiten und dass Sie dazu sich nicht Stellung beziehen können, ist also aus meiner Sicht sehr traurig, aber dann werden wir das als Bürgerinitiative dann für Sie übernehmen und werden über das Dossier und alles, was in Eldorado so vorgefallen ist, dann Veröffentlichungen tätigen, nur dass Sie schon darüber informiert sind. Sie könnten sehr wohl das Dossier zur Verfügung stellen, glaube ich. Das soweit als Information. Ich möchte aber eigentlich noch eine andere Frage stellen, deswegen hatte ich mich eigentlich eingetragen. Das ist ein ganz anderes Thema und zwar geht es um den letzten Freitag. Wir hatten unsere Kundgebung zum Thema Bürgerbegehren und die Bürgerinitiative war sehr, ja, wie soll ich sagen, negativ berührt, dass die Fraktionsvorsitzende der SPD, Frau Ziervogel, sich ganz weit entfernt vom Geschehen aufgehalten hat. Das ist eigentlich wirklich sehr schade, weil ein Redebeitrag von Ihnen wäre auch sehr schön gewesen. Vielleicht haben Sie aus der Entfernung aber vielleicht auch alle Wortbeiträge nicht richtig mitbekommen und deshalb möchte ich jetzt eine Brücke schlagen und alle Fraktionsvorsitzenden zu unserem nächsten Stammtisch der Bürgerinitiative einladen. Der ist am 8. Oktober. Um 16.30 Uhr. Wir werden Sie auch noch schriftlich einladen, weil ich glaube, es ist jetzt einfach wichtig, mal über verschiedene Dinge zu sprechen, die auch das Abwahlbegehren der Bürgermeisterin betrifft. Also es gilt die Einladung zum 8.10. an alle Fraktionsvorsitzenden der einzelnen Parteien. Und jetzt meine Frage, wer unter den heute anwesenden Stadtverordneten hätte jetzt Einwände gegen diese Einladung? Wenn es Einwände gibt, dann würde ich bitten, dass Sie das begründen. Danke. Gut, damit darf ich Ihnen dann die schriftliche Einladung zukommen lassen für die Stammtischdiskussion am 8. Oktober. Freue ich mich sehr, wenn Sie alle kommen. Dankeschön.
Dann rufe ich Herrn Schenk auf. Wie bitte? Keine Frage. Dann, ich hoffe, ich lese es richtig ab, Herr Narratil. Herr Navratil. Okay. Dann Herrn Kschischan. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Oh, Frau.
Nicht so schlimm, ist meistens so. Ja, Ronny Krischan, ich bin mit der Aufzeichnung einverstanden, habe zwei kurze Fragen. Die erste an Herrn Anders aus den ersten Ausführungen zur Kita Zwergenland. Habe ich richtig verstanden, dass der Containerbau für weitere 2 Jahre vorgesehen ist? Da ist meine Frage, wenn ich das so richtig verstanden habe, brauchen wir die dann noch weitere 2 Jahre, wenn wir ja eigentlich eine neue Kita haben? Meine erste Frage, ich habe noch eine zweite, soll ich gleich weiter?
Oder? Nee, lass erstmal die erste beantworten, denke ich.
Ja, Stand heute gehen wir davon aus, dass wir diesen Container für die nächsten 2 Jahre noch benötigen, weil dort auch Kinder drin sind. Und wir die natürlich erst dann freiziehen können, wenn die Kinder, ich sage jetzt mal, Ü3 sind und sozusagen ins Altgebäude wechseln können.
Die zweite Frage bitte.
Okay, zweite Frage bezieht sich oder Anmerkung. Erstmal habe ich mich sehr gefreut, dass heute abgestimmt worden ist, dass die Tonaufzeichnung erfolgt und das einstimmig. Das ist ein gutes Zeichen. Was mir aber aufgefallen ist, dass wir seit Sommer, würde ich sagen, seit Juni keine Protokolle mehr von den Bauausschüssen, von den Ausschüssen grundsätzlicher Art und von der Stadtverordnetenversammlung zur Verfügung gestellt bekommen. Ich glaube, Herr Anders hat das ja auch kurz ausgeführt, dass es gerade keine Sitzungsbegleitung gibt. Und da wäre der Wunsch, da noch weiter dran zu arbeiten, weil man hat ja sonst keine Chance, die Beschlüsse und die Diskussion nachzulesen. Und mit der Bitte, des Öfteren wird hier ja auch namentliche Abstimmung angekündigt oder beschlossen. Und da vermisse ich auch in den Protokollen, dass man das nachlesen kann. Ist ein Wunsch, keine Frage.
Gut, vielen Dank. Haben wir zur Kenntnis genommen. Herr Nerlich, bitte.
Ich möchte von meiner Seite tatsächlich auch mal unterstützen, weil die Protokolle eben doch eine Arbeitsgrundlage sind und anregen, dass die Verwaltung da Abhilfe schafft. Frau Schwarze in allen Ehren, die ihren Job wirklich mit Leidenschaft und gut macht, aber wenn sie dann mal nicht da ist und krank ist, da kann sie ja nichts dafür, dass dann vielleicht über eine Lösung nachgedacht wird, sich externe zwischenzeitlichen Dienstleister oder was auch immer ranzuholen. Es geht nicht, dass wir Protokolle, die ein halbes Jahr oder ein Jahr alt sind, erst bekommen. Da ist die Weltgeschichte, hat sich ja das Rad schon wieder gedreht. Also das ist einfach eine Arbeitsgrundlage. Danke.
Vielen Dank. Denn Frau Buck, bitte. Hat sich erledigt. Dann habe ich noch, ich kann es leider schwer lesen, Herr Krumme, habe ich das richtig ausgesprochen? Krummrei, verzeihen Sie mir bitte, ich habe die Unterschrift schlecht entziffern können. Aber bitte.
Ja, schönen guten Abend. Erstmal eine Runde. Krummrei, wie gesagt, ist mein Name. Ich wohne jetzt seit 20 Jahren etwa hier in Wildau. Bin zugereist aus KW. Da gab es ja auch schon bekanntlich einige Zwistigkeiten mit dem dortigen Bürgermeister. Das Gleiche gestaltet sich jetzt hier in Wildau auch in so ähnlicher Weise. Das ist so ein bisschen wie so ein Déjà-vu. Man denkt immer, ja, läuft mir das hinterher? Was mich etwas verwundert hat, ist jetzt in dieser Runde eigentlich zum Beispiel jetzt der Kollege vom Planungsbüro, dass er sich dann hier hinsetzt und sagt, ja, wir haben das jetzt so geplant, es wurde etwas geändert, es hat sich etwas geändert, da sind 4000 Quadratmeter mehr zu planende Fläche, jetzt sind es 7,5 Millionen mehr. Wir machen das aber schon öfter. Wir bitten uns diesbezüglich zu vertrauen. Das sind immer so Sachen, wenn man sagt jetzt, okay, ich habe eine Planung mal für so einen Kindergarten. Ich bin wieder mal bei der Kita noch mal ganz kurz abschließend, nur mal, um zu verdeutlichen, dass das vielleicht für Außenstehende nicht ganz so einfach ist zu verstehen, dass man sagt, wir sind bei 13 Millionen gewesen in der Planung beziehungsweise in der vorbeugenden oder vorübergehenden Planung erstmal in der Phase, um danach dann in die tiefere Planung gehen zu können. Dann wird es natürlich dann vertieft und dann wären es dann auf einmal über 50% mehr der vorher veranschlagten Summe, die ja vorher kolportiert worden ist, von denen also eigentlich ja die Stadtverordnetenversammlung beziehungsweise der Bürger in Wildau ja allgemein auch erstmal ausgehen musste. Und dass dann einfach so gesagt wird, ja, wir haben jetzt mal, wie gesagt, eine etwas höhere Summe, die nachher dann wahrscheinlich dann auch noch höher steigen wird, in Richtung, was mir so gesagt worden, getragen worden ist, beziehungsweise wie auch zu hören war, schon Richtung 30 Millionen nachher. Ich weiß gar nicht, da würde mich mal interessieren, inwieweit da die Stadtverordnetenversammlung da involviert gewesen ist, sie ein Vetungsrecht hatte, ob da noch andere Planungsbüros in der Ausschreibung gewesen sind, was ja üblicherweise so gehandhabt wird, ob, wenn jetzt wirklich die Summen derartig abweichen, ob denn da noch die Möglichkeit besteht, andere Planungsbüros zu involvieren, ob man, das muss jetzt auch keine Rolle rückwärts sein, jetzt, dass man sagt, jetzt okay, wir fangen jetzt ganz von vorne an, aber auch die ausführenden Firmen könnten ja vielleicht andere sein. Es ist einfach so, naja, wie soll man das beschreiben? Das sind ja Zahlen, mit denen jongliert wird. Wildau ist ja noch nicht gerade der Krösus unter den Kleinstädten hier in der Umgebung, dass man sagt jetzt, also für einen Außenstehenden ist es schon immer sehr ambitioniert zu sagen jetzt, okay, wir lassen das einfach mal so dahin gehen jetzt und haben natürlich Vertrauen zu einer solchen Firma, die ja auch privat betrieben wird, dass das halt dann in die Hände gegeben wird und man vertraut dann halt darauf, dass es so funktioniert. Andere Geschichte ganz kurz ist jetzt, es wurde gesagt, also das, wie gesagt, das würde mich mal interessieren, nur wegen des Kindergartens, dann wurde gesagt jetzt in den letzten 30 Jahren, das ist also diese Baumaßnahme ist eine Baumaßnahme, die in den letzten 30 Jahren in Wildau nicht gestemmt wurde. Also das ist für mich nicht für ungut, aber das ist nur eine Erweiterung einer bereits bestehenden Schule. Also da muss man sich jetzt auch nicht unbedingt vielleicht so klein machen als eine Gemeinde, gewesene Gemeinde, jetzt eine Kleinstadt in Wildau, dass man sagt, jetzt um Gottes Willen, sowas gab es hier noch gar nicht. Wir müssen ja dem auch mal jetzt honorieren, dass überhaupt eine Firma wie diese, die jetzt diese Planung hier durchführt, dass sie das auch für uns tun. Zumal wir hier haben nebenan jetzt gleich das Gewerbegebiet, hier sind Bauten entstanden in diesen 30 Jahren. Dagegen ist das, was da oben in der Schule passieren soll, ja ein Klacks. Ja, also rein, was jetzt privatwirtschaftlich gemacht wurde, jetzt im Rahmen schon alleine des TGZ, ist natürlich gigantisch, was hier unten jetzt auf der anderen Seite die Rekonstruktion der Schwarzkopfsiedlung, was da geschafft worden ist. Also das sind alles schon wirklich Fortschritte, die Wildau gemacht hat, weiterhin da vorne, A10-Center, alles auf dem Grund und Boden Wildau, was da geschehen ist. Also da muss man sich als Stadt noch nicht so klein machen, zu sagen, jetzt wir können's, also es ist für uns ein gigantisches Bauvorhaben, was da oben an der Schule getrieben wird. Also das denke ich, dann sollte man vielleicht dann auch mal bedenken, dass man da nicht ganz so klein macht. Ja? Sie wollten gerade antworten?
Na, ich wollte mich erstmal bedanken für Ihre Ausführung. Hat man versucht, so ein bisschen mitzuschreiben. Also ich bin auch bloß Laie. Zwischen privatwirtschaftlich und kommunaler Baugeschichte gibt es, glaube ich, einen Unterschied. Aber wie gesagt, ich bin nur Laie. Ob weitere Planungsbüros mit involviert waren, denke ich schon, weil es war europaweit ausgeschrieben und die Stadtverordnetenversammlung als solches war mit involviert, weil er darüber abgestimmt wurde. Also das jetzt nur von meiner Seite so, was ich so beantworten kann. Herr Anders, haben Sie noch Ausführungen dazu?
Ja, Herr Kummert, erstmal vielen Dank. Das wissen wir auch, dass das für die Bürger manchmal auch schwer ist, da auch das nachzuvollziehen, bestimmte Entscheidungen auch denn so auch zu akzeptieren. Uns geht es ja manchmal auch nicht anders. Das ist ja das Normalste auf der Welt. Und was ich vorhin eigentlich gemeint habe, ist, mit den 30 Jahren, in den letzten 30 Jahren hat sich Wildau wunderbar entwickelt. Das wissen wir ja doch alle. So. Und darauf sind wir ja auch stolz. Was ich eigentlich gemeint habe, wenn es falsch rübergekommen ist, ich bin der Letzte, der Wildau klein macht, sondern im Gegenteil, ich liebe diese Stadt, ist, dass wir über 15 bis, oder reden wir mal über diese 30 Millionen, in ein einzelnes Objekt so nicht reingesteckt haben. Selbst das Villorado damals war eine große Nummer mit 8 Millionen Euro. Das wissen wir auch, wie damals das alles gelaufen ist, war auch alles sehr, sehr schwierig. Für den einen ist sicherlich die Schule nur eine Erweiterung. Wenn es so einfach wäre, dann würden wir hier nicht schon 4 Jahre diskutieren. So, ich hoffe auch, dass das möglicherweise in der Bauausführung ein bisschen einfacher wird. Aber am Ende des Tages ist es schon ein sehr komplexes Projekt, weil da auch viele Faktoren dranhängen. Insbesondere auch, das darf man nicht vergessen, wir werden erweitern im laufenden Betrieb. So, alleine das ist schon eine Herausforderung. Und wir reden ja nicht über Gymnasiasten, sondern wir reden über die kleinsten Schüler hier in Wildau. Und das versuchen wir natürlich auch zu berücksichtigen. Das andere ist, wir haben damals, so wurde es ja vorhin auch gesagt, gehabt, 2 Machbarkeitsstudien. Die erste von Dorn und Becker und die zweite von Herrn Blei. Beide Machbarkeitsstudien waren sehr, sehr gut. Auch die von Herrn oder von Büro Blei war eine sehr, sehr gute Machbarkeitsstudie, die uns damals auch schon das Licht am Ende des Tunnels gezeigt hat. Wie es aber auch so ist, gibt es irgendwann mal verschiedene Rahmenbedingungen und auf die müssen wir auch reagieren. Die Machbarkeitsstudie vom Büro Blei war die Grundlage für die europaweite Ausschreibung. Die haben wir auch getätigt. Und wer sich mal mit der europaweiten Ausschreibung beschäftigt, das ist auch nicht ohne. Das dauert auch eine gewisse Zeit X. Und da haben sich damals, bitte jetzt nicht aufschreiben, 4 oder 5 Büros beworben. Die haben sich alle vorgestellt. Wir hatten, wie ich vorhin eingangs auch gesagt hatte, ein Gremium, wie wir es auch bei der Bergstraße gemacht haben, auch in anderen Bereichen, wo große Kosten nach sich gezogen haben, dass wir dort ein Gremium gebildet haben aus Stadtverordneten, aus Verwaltungsmitarbeitern. Und dann haben wir dort gemeinsam letztendlich und für einen Planer entschieden. Und das war in diesem Fall war es nochmal S&P aus Potsdam, die uns an der Stelle vielleicht ein bisschen mehr überzeugt haben als die anderen, obwohl die anderen auch sehr, sehr gut waren. Ein zweites Planungsbüro jetzt mit einzubinden, da muss man erstmal überlegen, was ist die Aufgabenstellung so eines zweiten Planungsbüros. Soll das nur das erste Planungsbüro überwachen, als eine Art Bauüberwacher? Oder soll dieses Planungsbüro komplett nochmal neu denken? Das würde wieder bedeuten, eine europaweite Ausschreibung. Wir hätten wieder mehrere Varianten auf dem Tisch und was uns ja auch allen klar ist, kein Planer arbeitet umsonst. sondern das kostet auch alles Geld. Deswegen hoffe ich mal, dass wir hier trotzdem mit dieser Variante, so wie sie bisher haben, irgendwo weiterkommen. Trotzdem wir in den Gesprächen auch nochmal kommen, dass wir dort, ich sag jetzt mal, alle mitnehmen können. Das ist ja irgendwo unser Ziel. So, da müssen wir hinkommen. Wenn jetzt nochmal extra Runden insgesamt gedreht werden, wir als Verwaltung wollen nur eine Entscheidung haben, dass wir mit den Planern auf Fachebene weiterarbeiten können. Das ist ja das, was wir wollen. Und dass wir dann auch relativ zeitnah dann auch bestimmte Aufträge vergeben können. Wenn jetzt das Ziel ist, da bestimmte Sachen nochmal neu zu denken, andere Planungsbüros mit einzubinden, dann muss darüber gesprochen werden. Aber uns muss dann auch bewusst sein, dass wir dann spätestens auch mal einen Tag festlegen müssen, wo denn die Diskussion beendet ist. So. Sonst reden wir uns wieder 4 Jahre und dann haben wir 25 und dann wird es immer schwieriger. Also sehr komplexe Maßnahme in der Umsetzung, in der Planung und natürlich auch, da mache ich keinen Hehl draus, in der Finanzierung. Das ist nun mal so. Und ich hoffe trotzdem, dass wir dann in den nächsten Jahren dort eine vernünftige Schule haben, wo sich dann auch die Kinder wohlfühlen.
Vielen Dank, Herr Anders.
Ja, ich möchte noch kurz was dazu sagen. Danke erstmal für die Ausführung. Eigentlich war mein Begehr auch, muss ich ehrlich sagen, eigentlich nur die Stadtverordnetenversammlung vielleicht diesbezüglich mal ein bisschen zu sensibilisieren. Ich habe auch noch mal, also auch an Ihre Aufgaben zu erinnern, einfach wofür sie eigentlich ja, gewählt worden ist oder sich beworben hat ja ursprünglich. Eine andere Geschichte ist jetzt, die ich nochmal ansprechen wollte, ist jetzt auch, was ich mal wissen würde wollen oder gerne wissen würde, ist der Punkt, dass das Dahme Nordufer zum Beispiel, ja, das ist ja bekannt jetzt, dass da Bauwert AG, ich war letztens bei der Versammlung der Bürgerinitiative gewesen und da waren einige Herren, also der Kollege von der Bauwert AG, da waren doch einige Politiker, etwas höherrangige Politiker von der SPD zugegen und da ging es zum Beispiel auch um die Belastung des dortigen Geländes. Und da ist ja geplant, ursächlich geplant, jetzt durch die Bauwert AG dann ein Wohngebiet zu stellen mit allem, das ist ja bekannt, also ist eine große Baumaßnahme mit Wohnanlagen für kleine, mittlere und größere Einkommen, um Wildau wieder etwas attraktiver zu machen für den Zuzug, um jetzt auch Gelder zu erwirtschaften. Jetzt ist es so, dass das ist noch nicht mal eine abschließende Planung. Da sind auch erst Studien durchgeführt worden. Was allerdings gemacht worden ist, ist, dass auf jeden Fall eine Prüfung des Geländes dort vorgenommen worden ist, auf dem die Bürgermeisterin einen Stadtpark gerne errichten würde, wollen. Ja, so ist es. Ich war bei der Bürgersprechstunde damals oben bei Meyer zugegen, habe ich mit ihr unterhalten, dass dort ein Stadtpark hin sollte eventuell. Und vielleicht so viele Häuser in Wildau gar nicht gebraucht werden sollten, weil auch die Infrastruktur nicht stünde und. Das ist sowieso so ein Streitpunkt, da kann man sich drüber unterhalten, das ist auch noch in langer, langer Zeit. Der Punkt ist nur der, dieses Gelände dort oben ist schwer belastet, da war der Kraftverkehr Wildau, die meisten alten Wildauer werden wissen, da oben wurde in Öl gebadet und da sind Schwermetalle versickert, also das Grundstück ist schwer belastet. Wenn es, was ja keiner hofft, so wie in Westdeutschland gewesen, wir mal Hochwasser bekämen, nicht mal so schlimm, um Gottes Willen gar nicht so schlimm, wie es dort wäre, sondern dass der Wasserspiegel nur um 1 bis 1,5 vielleicht Meter anstiege und dieses Gelände dort überflutet werden würde, wenn es wirklich mal dazu käme, dann wäre die Dahme bis sonst wohin verseucht und auf Wildau würden Zahlungen zukommen, die Wildau wahrscheinlich auf Generationen nicht stemmen würde. Ich wollte nur mal fragen, ist das eigentlich der Stadtversammlung bekannt? Ist uns das hier in Wildau bewusst? Oder wird das einfach verschwiegen, negiert oder interessiert es keinen?
Herr Scheiner, bitte.
Also wenn Sie uns jetzt als Fraktion ansprechen, das ist uns bekannt, die Situation auf diesem Gelände, und zwar schon über Jahrzehnte bekannt. Und deswegen sind wir auch, denke ich mal, schon längere Zeit unterwegs, schon Vorgänger von mir auch, sich vernünftige Gedanken darüber zu machen, wie wir aus diesem Grundstück etwas Ordentliches für die Bürgerinnen und Bürger gestalten können. Und selbstverständlich haben Sie recht, wenn es jetzt Flächen gibt, die stark kontaminiert sind, die uns ja auch bekannt sind, dann wird es im Zweifelsfalle zu Problemen kommen, falls denn der Wasserpegel der Dame ansteigt. Wobei zumindest meine Kenntnisse aus den Gutachten, die in den letzten Jahren erstellt worden sind, dahin gehen und aussagen, dass bis auf eine konzentrierte Fläche in der Mitte des Grundstücks, ich beschreibe das jetzt einfach mal so, alle anderen fest sich im Boden befinden. Also jeder, der da irgendetwas sanieren will, Stadtparks bauen will, bebauen will, muss natürlich auch dementsprechend dann sanieren. Und das ist uns auch bewusst. Und deswegen ringen wir auch um jeden Quadratmeter und um jede Fläche, allerdings immer auch und aus der Sicht derjenigen, Sie haben ja gesagt, Sie sind aus Königs Wusterhausen zugezogen und bezogen sich eben auch auf diejenigen, die schon immer in Wildau wohnen, die ja wissen, wie belastet das ist, dass da der Kraftverkehr war, dass da vorher eine andere industrielle Nutzung auch war. Deswegen machen wir uns natürlich auch Gedanken, gerade auch um diejenigen, wenn es darum geht, über das Wachstum, insbesondere an Bevölkerung in der Stadt zu diskutieren. Und genau in dieser Phase befinden wir uns zurzeit gerade.
Vielen Dank, Herr Scheiner.
Super, das ist genau eigentlich da, wo ich hin wollte. Dann wissen Sie also auch, dass die Bauwelt AG dort, die dort bauen würde, gesetzt im Fall, dass sie den Auftrag bekäme, auch nur zur Planung, dass die dort dieses Grundstück kostenfrei sanieren würden. Das ist der Stadt bekannt.
Ja? So. Gut. Herr Scheiner.
Ich weiß nicht, woher Sie Ihre Informationen haben. Bitte, tut mir leid, muss ich offen und ehrlich sagen. Wo steht kostenfrei?
Die würden das im Zuge dessen, hätten die das kostenfrei gemacht. Wie heißt der Kollege von der Bauwelt?
Also die würden das im Endeffekt eigentlich komplett alles kostenfrei machen. Das ist eine gute Aussage. Darf ich Sie zitieren? Dankeschön.
Okay, gut. Der Herr Leipholzer heißt jetzt.
Danke, Herr Krumrey.
Herr Leipfried, genau.
Danke, Herr Krumrey. Herr Nährlich, Herr Wilde.
Also ich will gar nicht so sehr auf die Details eingehen, aber ich will zumindest mal auch für mich so ein bisschen aufnehmen, woher kommen denn die Fragen zur Grundschule oder auch zum Dahme-Nordufer? Das sind einfach auch Ängste, Befürchtungen zu Kostenexplosionen, unterlassene Dinge, die nicht passieren, wo vielleicht auch Öffentlichkeitsarbeit fehlt, wo wir gefordert sind. Und wir als Fraktion BFW Grüne, wir legen da tatsächlich auch den Finger in die Wunde, wir sind da auch mit dran und wir haben oftmals auch Beiträge gebracht, die eben doch abgewählt worden sind. Insofern trotzdem die Klammer und immer wieder das Angebot, ja, lasst uns drüber sprechen, lasst uns nicht Dinge abwatschen, von wegen, da wurde ja drüber gesprochen und ist ja alles schon erledigt und jetzt machen wir bloß noch die Details, sondern wenn es um ein paar Millionen geht, finde ich, ist es allemal wert, sich eine Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, wir gucken noch mal rein. Wenn es so ist, Herr Scheiner, ist es in Ordnung. Aber vielleicht gibt es ja doch Möglichkeiten, da und dort Millionen einzusparen. Das springt dann ja förmlich ins Gesicht. Dann sollte man da auch überreden. Nicht mehr und nicht weniger.
So, Herr Wilde, bitte.
Ich denke, das Thema Dahme-Nordufer sollten wir ausführlich auf den zu erwartenden Bürgerversammlungen diskutieren, um vielleicht einige Gedanken dort einzubringen. Erstens sollten wir trennen die Frage der Bebauung, in welcher Form und mit welchen Folgen für die Infrastruktur, von dem gegenwärtigen Zustand des Geländes. Nun, auf den Kraftverkehr alles zu schieben geht fehl. Ich denke mal, die wesentlichen Altlasten sind dort viel, viel älter und stammen von Industrien, die westlich der, ich sag mal, Friedrich-Engel-Straße, Fontana-Allee angesiedelt waren. Und dann gucken wir uns auch mal an, was dort gemacht werden soll. Nach meiner Kenntnis, und die dürfte etwas exakter sein als Ihre, wird dort nicht alles entsorgt, sondern wird ein Großteil der Altlasten gedeckelt. Und auf diese gedeckelten Altlasten eine Bebauung gesetzt. Darüber kann man jetzt fachlich trefflich diskutieren. Ich erinnere mich, dass wir das Hasenwäldchen komplett saniert haben von allen Altlasten, die bei weitem nicht in der Gefahrenklasse waren, wie sie am Dahme-Nordufer vorhanden sind. Einfach um zu sagen, wenn dort unsere Kinder aufwachsen sollen, im kleinsten Alter, wollen wir uns nicht irgendwann einen Vorwurf machen lassen, dass wir dort Dreck im Boden gelassen haben, der möglicherweise negative Auswirkungen auf die Kinder hat. Nun, und für so ein komplettes Wohngebiet soll es nun reichen, wenn es gedeckelt wird. Kann man auch geteilter Meinung sein. Wenn Sie die Gutachten kennen, die ja veröffentlicht sind, dann werden Sie genau das gelesen haben, was auch gesagt wurde, nämlich dass das meiste dieser Gefahrenstoffe fest im Boden sind und selbst Überschwemmungen dort keine Katastrophe auslösen würden. Wir können uns gerne unterhalten über die Realität eines Wasseranstiegs der Dahme in diesem Bereich um 1-2 Meter. Wir können uns auch gerne darüber unterhalten, ob allein die Deckelung dieser Altlasten verhindern würde, dass sie ausgeschwemmt werden würden. Aber ich denke mal, das würde die Diskussion heute Abend schon füllen. Das würde den Rahmen sprengen. Das sollten wir dann auf die Bürgerversammlung belegen. Und noch etwas zu dem Wohngebiet als solchen. Wir sollten wirklich sehr gründlich überlegen, in welchem Umfang wir einen Aufwuchs in Wildau zulassen, um die Infrastruktur in jeglicher Hinsicht nicht zu sprengen. Aber auch das können wir gerne im Stadtentwicklungsausschuss machen, wenn das Thema Dahme-Nordufer wieder thematisiert wird und in den Bürgerversammlungen noch einmal vertiefen, die es exakt zu diesem Thema geben soll. Danke.
Vielen Dank. So, noch ein Bürger. Ihr Namen bitte.
Suchand mein Name. Ich habe am 1.12. letzten Jahres, einige werden sich erinnern können, Herrn Anders die Frage gestellt zum Leinien-Thema Grundschulerweiterung. Ist für die Überbauung des Meyer-Beck-Geländes zu teilen ein B-Plan erforderlich? Die Antwort war damals nein. Ist dem nach wie vor so oder haben die Planer vorhin gesagt, muss nicht was geändert werden?
Ich habe da, an die Frage kann ich mich erinnern. Hieß es so, dass ich damals gesagt habe, dass wir prüfen, ob wir den Hort auf dem Meyer-Beck-Geländer Paragraph 34 bauen können.
Das ist da üblich. Habe ich gefragt, ob ein B-Plan
genau. erforderlich ist. Und dass wir aus der damaligen Sicht diesen Weg versuchen zu gehen. Und wenn er nicht funktioniert, dann ist natürlich ein B-Plan-Verfahren, Änderung notwendig. Ein anderes Beispiel ist auch mit dem Funktionsgebäude am Otto-Franke-Stadion. Da gab es auch die Anfrage und dort können wir Stand heute ohne B-Plan bauen. Da gibt es immer unterschiedliche Ansichten, was ist ortsüblich, was ist nicht ortsüblich. Hier ist es jetzt so, dass wir, wenn wir das Hortgebäude dort jetzt bauen möchten, dann ist eine Änderung des B-Planes notwendig. Nach 34 ist nicht möglich.
Danke.
Noch eine Frage?
Ach ja, waren ja heute viele Fragen gestellt, aber wenige beantwortet worden. Herr Anders, Sie sind ja unser Zahlenfuchs. Dafür schätze ich Sie ja auch. Ja, wenn jetzt schon die Planer sagen, mit den nötigen Erweiterungsbauten, 4000 Quadratmeter und so weiter, wenn das alles so richtig ist, davon gehe ich mal aus, gibt es ja denn diese Kostensteigerung. Ja? Und wenn B-Plan erforderlich ist, also gerade deshalb wegen den Kostensteigerungen 28, 30, 35, ich sag mal 38 Millionen wird es kosten, wäre es gerade deshalb erforderlich, dass wir jetzt nochmal eine Planerrunde vor sämtlichen Fachausschüssen machen. Den Vorschlag habe ich letztes Jahr vor der Grundsatzentscheidung, Herr Scheiner, vorgeschlagen. Da wurde ja nicht drauf eingegangen, nicht mal drüber nachgedacht. Ich habe zumindest nichts vernommen. Dann wäre es jetzt angezeigt, darüber nachzudenken, um die Kosten zu senken. Wir haben einen beschlossenen B-Plan für das jetzige Schulgelände. Woher nehmen Sie die Zuversicht, dass Sie für einen neuen B-Plan Meyer-Beck ein halbes Jahr schaffen, den auf die Beine zu stellen? Noch dazu, wo der Flächennutzungsplan darauf vorsieht, Großflächeneinzelhandel.
Herr Anders, bitte.
Gut, der FMP ist ja nicht grundstücksbezogen, sondern ist ein allgemeiner Flächennutzungsplan, wie wir mit Flächen in Wildau umgehen. Die genaue Regelung ist im einmöglichen B-Plan denn genauer zu untersuchen, zu den zu der Zeitdauer wird der Kolb vielleicht nochmal was dazu sagen. Ob ich jetzt der Zahlenfuchs bin, hin oder her, am Ende des Tages verstehe ich meine Aufgabe als Kämmerer der Stadt so, dass es meine Aufgabe ist, zu schauen, dass die Stadt auch in den nächsten 10 bis 20 Jahren liquide ist und finanziell und auf sicheren Füßen steht und vor allem natürlich eine geordnete Haushaltswirtschaft hat. Das ist nicht einfach. Ich kann mich noch daran erinnern, wo ich damals angefangen hatte. Der damalige Gemeindevertreter, Vorsitzende Dr. Mittelstedt, hatte mal gesagt, ich soll meinen 10-Jahres-Plan aufstellen wie bei der Vivo. Das ist bei der Stadt ein bisschen komplizierter. Bei der Vivo habe ich meine Wohnung und kann es ungefähr hochrechnen bei einer bestimmten Leerstandsquote. Hier ist es so, dass bei uns so viele Faktoren eine Rolle spielen, dass es schon schwierig ist, überhaupt das übernächste Jahr finanziell vernünftig und solide zu schätzen. In der letzten Rathausinfo habe ich auch mal versucht, über die Einnahmeseite der Stadt auch zu schreiben. Ich hoffe, dass es soweit denn auch verständlich war. Und was wir nicht vergessen dürfen, auch was die sogenannte Kreditwürdigkeit der Stadt angeht. Das, was das Haushaltsrecht hergegeben hat, haben wir alles gemacht für die Finanzierung der Kita am Hasenwäldchen. Mehr war haushaltsrechtlich nicht möglich. Da rede ich auch nicht von einer Zwischenfinanzierung, die wir einfach mal zwischendurch gedacht haben, oh, da fehlen ja 5 Millionen. Nein, die Planung beruhte schon auf 2019. Wir haben auch alles entsprechend angemeldet.
Darf ich mal einhaken? Wir sind jetzt bei der Schule, nicht bei
der Ja. Ich wollte ja nur mal erklären, weil Sie gesagt haben, mit dem Zahlenfuchs, mit den Finanzen. Ich habe vorhin nur gesagt gehabt, wir als Verwaltung wollen endlich mal, dass es weitergeht. Wenn bestimmte Projekte nochmal vorgestellt werden sollen, wie die Grundschule, dann bitte ich auch, wo die von den Fraktionen, dann sollen sie uns das nochmal schriftlich darlegen. Aber auch, wie ich vorhin auch gesagt habe, mal auch mit einem Enddatum, wo denn die Entscheidung am Ende des Tages dann auch wirklich feststeht. Weil ich glaube auch nicht, wenn wir das nochmal beraten, dass wir da in 3 Monaten durch sind. Wenn es schön ist, ist gut. Mir ist nur wichtig, dass die Fraktionen dann irgendwo sich dann auch nochmal äußern, können sie gerne machen, wo auch ein verbindliches Datum festgelegt wird. Bis dahin wird eine Entscheidung dann in der Form auch getroffen. Der Planer hat ja vorhin dargelegt, wieso, weshalb, warum jetzt so der Stand ist. Und natürlich ist dieses Büro das Büro des Vertrauens. Wir prüfen natürlich separat auch, was die dort vorschlagen. Aber Ziel ist es, die Grundschule hier natürlich dann auch finanziell auf sicheren Füßen zu stellen.
Trifft sich gut. Vielen Sparsame Dank. Haushaltsführung.
Deswegen. Kleinen Moment bitte. Sie haben bestimmt noch weitere Fragen. Ja, die Einwohnerfragestunde ist jetzt schon sehr arg fortgeschritten.
Ich versuche es ja kurz zu machen.
Kleinen Moment bitte. Des Weiteren haben wir eine Lüftungspause. Ich möchte Sie bitten, Ihre weiteren Fragen bitte schriftlich an die Verwaltung zu stellen.
Nein,
damit wir heute noch unsere Beschlüsse fortführen können. Diese Fragen bekommen Sie dann auch beantwortet, auch wenn es nachher im Netz wieder Aufruhr gibt, weil ich das jetzt mache. Aber sonst kommen wir nachher dann nicht dazu, die Beschlüsse zu fassen. Deswegen unterbreche ich jetzt die Versammlung für 10 Minuten Lüftungspause. Kurz. Vielen Dank. So, dann bitte alle wieder Platz nehmen. Frau Ziervogel hat einen Antrag zur Geschäftsordnung.
Ich habe einen Antrag zur Geschäftsordnung. Ich beantrage im Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit die Redebeiträge bzw. Vorstellungen der Beschlussvorlagen auf 5 Minuten zu begrenzen.
Die was bitte? Die Redezeit?
Die Redezeit bzw. die Vorstellung der Beschlussvorlagen, die jetzt folgen, auf 5 Minuten zu begrenzen.
Gut. Dann möchte ich kurz darüber abstimmen. Wer diesem Antrag von Frau Ziervogel zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen. Enthaltung? Eine. Damit ist dem Antrag stattgegeben. Dann kommen wir jetzt zur Behandlung der Beschlussvorlagen. Und rufe auf die Beschlussvorlage 6.1 Haushaltssatzung der Stadt Wildau für das Haushaltsjahr 2021. Herr Anders, bitte.
Ja, vielen Dank. So schnell war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Aber im Grunde genommen kann ich die Beschlussvorlage einfach zusammenfassen. Wir hatten ja im Februar hier in der Stadtverordnetenversammlung den Haushalt für das Jahr 2021 beschlossen. Die Kommunalaufsicht hat uns den darin enthaltenen Kredit nicht genehmigt. Entsprechend sieht das Gesetz vor, wenn eine Kreditaufnahme nicht genehmigt wird, besteht die Möglichkeit eines Beitrittsbeschlusses. Diesen Beitrittsbeschluss haben wir im Juni gefasst und im August 2021, also vor einem knappen Monat, im September, Entschuldigung, hat die Kommunalaufsicht auf den Beitrittsbeschluss geantwortet und ihn für formell unwirksam erklärt, weil die Ablehnung aus April 2021 aus der Sicht der Kommunalaufsicht nur eine Einschätzung war und kein Bescheid. Der Gesetzgeber und die Kommentierung sagt hier, wenn der Kredit versagt wird, kann ein Beitrittsbeschluss gefasst werden. Aus unserer Sicht ist es so, der Wille der Kommunalaufsicht muss immer klar erkennbar sein. Der war klar erkennbar. Wir hatten ja damals bereits das Büro Dombert auch mit eingeschalten. Entsprechend ist es so, dass die Kommunalaufsicht uns diesen Kredit nicht genehmigt hätte. Die Kommunalaufsicht bleibt aber bei der Auffassung, ein Beitrittsbeschluss geht nur, wenn ich einen ablehnenden Bescheid der Kommunalaufsicht bekommen habe. Und die Lösung ist jetzt, dass wir endlich dann auch einen bestätigten Haushalt haben, der nicht mehr genehmigungswürdig ist seitens der Kommunalaufsicht, ist, dass wir die Haushaltssatzung nochmal neu fassen. Die Haushaltssatzung sollte heute auch neu gefasst werden. Wir haben jetzt Mitte September, dass dann die vorläufige Haushaltsführung auch beendet wird. Und dieser Beschluss und auch die Haushaltssatzung baut 1:1 auf den Beitrittsbeschluss auf, hat nur die Änderung, was die Kreditaufnahme angeht und die Streichung der Maßnahmen, weil im Beitrittsbeschluss ist es rechtlich so, dass dort nur der nicht genehmigte Teil geändert werden soll. Entsprechend liegt die Haushaltssatzung heute Ihnen so vor, wie sie auch der Beitrittsbeschluss vorgesehen hat. Und ich bitte hier wirklich inständig, dass man dieser Haushaltssatzung, diesem Beschluss zustimmt. Und am Ende des Tages kann ich auch nur ehrlich sein und mich für das, was dieses Jahr hier passiert ist, wegen der Haushaltssatzung auch nur entschuldigen. Es tut mir leid, dass wir so oft darüber reden mussten. Wir haben hier grundsätzlich eine andere Auffassung gehabt als die Kommunalaufsicht, aber am Ende des Tages ist es so, wie es ist. Und natürlich verbunden mit der Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr denn so eine Posse, anders kann man es nicht mehr bezeichnen, denn nicht mehr haben werden. Deswegen haben Sie Nachsicht und meine Bitte, dass Sie heute der Satzung zustimmen. Danke.
Vielen Dank, Herr Anders. Herr Wulpius, bitte.
Ja, nur eine kurze Verständnisfrage. Bedeutet das, dass da es keinen Bescheid gab nach Darstellung der Kommunalaufsicht, es doch möglich gewesen wäre, einen Kredit aufzunehmen, oder ist das damit nicht gemeint?
Nee, das ist damit nicht gemeint. Hier ist es so, dass die Kommunalaufsicht zumindest aus unserer Sicht, das war eine klare Verneinung im April, den Kredit versagt hat. Wie gesagt, der Gesetzgeber lässt es zu. Daraufhin nicht mal eine neue Haushaltsdebatte zu starten, sondern durch den Beitrittsbeschluss das Problem, ich sage jetzt mal, zügig zu lösen. Hier ist das Problem, dass wir halt diese Ablehnung nicht als Bescheid bekommen haben. Und entsprechend ist es so, wie es ist. Ich hoffe, ich habe jetzt die Frage richtig beantwortet. Dann ist gut, danke.
Gut, dann würde ich jetzt gerne zur Abstimmung kommen. Wer dieser Beschlussvorlage Haushaltssatzung der Stadt Wildau für das Haushaltsjahr 2021 zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Dann rufe ich die Beschlussvorlage Erstellung einer Vergaberichtlinie für Wohnbauland im Rahmen des einheimischen Modells auf. Frau Ziervogel.
Der Beschlusstext ist ja recht eindeutig, angelehnt an andere Kommunen, die dieses einheimische Modell durchaus schon länger benutzen. Wünschen wir uns, dass die Verwaltung eine Vergaberichtlinie erarbeitet, um Grundstücke, die sich im Eigentum der Stadt, aber auch um Grundstücke, die sich vielleicht im Eigentum der Wildauer Wohnungsbaugesellschaft befinden, entwickelt werden, durchaus für ein Familienhausbebauung gedacht sind, mit diesem einheimischen Modell vergeben werden. Die Anlehnung an die Gemeinde Gransee ist wirklich nur eine Idee, wie man es machen kann. Ich bitte da nicht unbedingt alles für bare Münze zu nehmen und das auf Wildau zu projizieren.
Mehr aber dies als Vorschlag sagen. Quasi.
Genau.
Frau Krebs, Sie hatten sich gemeldet.
Als das seinerzeit im Bauausschuss diskutiert wurde, fanden wir die Idee sehr gut. Nun hat sich aber der Beschluss erweitert auf auch die Grundstücke der VIVO. Und da würden wir dann schon noch mit berücksichtigen wollen, dass sich dann die Grundstücke der VIVO, die dann in dieses Modell hineinfallen, auch nicht für einen Mehrfamilienbau geeignet sind. Also wir denken schon, Priorität hat Mehrfamilienbau und würden, ja, verständlich? Also Mehrfamilienbau geht vor Einfamilienhaus und gerade die Grundstücke der VIVO, da müsste man halt schauen, wirklich sehr genau. Und da würden wir deswegen eine Differenzierung gerne vornehmen. Also entweder durch einen Einschub, zum Beispiel, wo habe ich es? Genau, dies sollte nicht für Grundstücke gelten, auf denen Mehrfamilienhäuser errichtet werden könnten. Also dann würden wir da voll mitgehen mit dieser Einschränkung.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, soll die Verwaltung wird gebeten, dort eine Vergaberichtlinie zu erarbeiten, wie die denn nachher aussieht. Aber den Hinweis, denke ich mal, der wurde aufgenommen. Die Verwaltung nickt. Herr Hillebrand?
Konkret haben wir die Formulierung, wo kein Wohngeschossbau möglich ist. Weil in der letzten Sitzung dann auch von Herrn Stock über Wohnungen geredet wurde und Herr Scheiner gesagt hat, die VIVO muss ja nicht nur Mehrgeschossbau machen. Also auf Grundstücken, bei denen Mehrgeschossbau möglich ist, für die soll das nicht gelten. Und für reine Grundstücke, auf denen Einfamilienhäuser errichtet werden können. Ansonsten teilen wir die Intention, so etwas zu machen.
Herr Stock.
Ich bin richtig zitiert worden, Herr Kollege Hildebrand, und ich werde auch in der weiteren Beschlussfassung oder in den weiteren Beratungen das mal zur Diskussion stellen wollen, ob wir tatsächlich nur über Grundstücke reden, sondern ob wir nicht im Sinne von Altersvorsorge auch unseren Einwohnern, die viele Jahre hier in Miete gewohnt haben, die Möglichkeit geben können, Eigentum in anderer Form zu erwerben, und zwar zu vergünstigten Konditionen.
Ich denke, das fließt dann alles mit in die Erarbeitung der Vergaberichtlinie ein. Und von daher, Herr Hillebrand?
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Stock, wollen Sie das nicht hier reinhaben. Aber es bedeutet konkret, wenn ein Bürger oder eine Bürgerin von Wildau eine Wohnung der VIVO kauflich erwerben kann, ist das Privatisierung von Wohnungsbau. Und die findet, mit diesen Wohnungen kann man keine städtische Politik, Wohnungspolitik mehr machen. Das würde ich auf jeden Fall ablehnen. Allerdings habe ich Sie richtig verstanden, das soll jetzt nicht in diese Beschlussvorlage eingehen, sondern ich will das hier auch nochmal, das sollten wir auf jeden Fall ablehnen. Aber die Frage ist, ob Frau Ziervogel das übernimmt, diesen Einsatz.
Frau Ziervogel, bitte. Letzte Wortmeldung für die Beschlussvorlage.
Der Antrag zielt ja auf eine Vergaberichtlinie ab, wie man die gestaltet und nicht, welche Grundstücke dazu benutzt werden sollen. In meiner Beschlussvorlage, in der erarbeiteten Beschlussvorlage stehen Grundstücke und wir sprechen nicht über Mietwohnungen oder Grundstücke, auf denen Mehrgeschossbauten errichtet werden. Ich meine Grundstücke der Stadt Wildau und eventuell, wenn denn die Wildauer Wohnungsbaugesellschaft Grundstücke entwickeln möchte. Wie sie die entwickeln möchte, können wir ja nicht beeinflussen, Herr Hillebrand. Also Grundstücke, und einen anderen Einschub lasse ich da nicht zu.
Ich fasse noch mal zusammen. Hier geht es in erster Linie darum, eine Vergaberichtlinie zu erarbeiten, die dann gemeinsam besprochen wird. Ob sie denn so, wie sie besprochen ist, beschlossen wird, werden wir dann sehen, wenn der Vorschlag der Verwaltung in der erarbeiteten Vergaberichtlinie vorgestellt wird. Darum geht es. So. Also jetzt ist noch nicht, es passiert jetzt noch nichts. Wir beauftragen quasi die, das sind lediglich Hinweise, so habe ich Frau Ziervogel verstanden, die man in die Vergaberichtlinie mit aufnehmen kann. Und die Vergaberichtlinie wird erarbeitet und über die wird ja dann auch nochmal separat beschlossen, ob sie denn zum Tragen kommt. Und dann kann man sicherlich auch die ein oder andere Bedenken mit. So, Herr Hillebrand, letzte Wort und dann stimmen wir ab.
Das ist einerseits richtig. Auf der anderen Seite, wenn das der Fall ist, dann kann man ja schon mal da reinschreiben, dass die Vergaberichtlinie nicht für Grundstücke der VIVO gelten soll, auf denen Mehrgeschosswohnungsbau ist. Ich weiß nicht, was dagegen sprechen sollte.
Ich denke, dass der Hinweis bei der Verwaltung angekommen ist. Der wird aufgenommen. Und jetzt möchte ich gerne zur Abstimmung über die Beschlussvorlage kommen. Wer dieser Beschlussvorlage zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das ist einstimmig. Halt. Nein, Entschuldigung. Okay, nochmal. Ja. Gegenstimmen? Enthaltung? So, 17 Ja-Stimmen, eine Enthaltung. Damit gilt das der Beschluss als angenommen. Dann rufe ich jetzt auf den Punkt 6.3, ventilatorgestützte Fensterlüftungssysteme für kommunale Kitas und Schulen. Herr Wulpes, bitte.
Ja, vielen Dank. Auch dazu hatten wir in den Ausschüssen ja schon Gelegenheit zu sprechen und konnten, ich meine, es war der Bauausschuss, Einigkeit darüber erzielen, dass dem durchaus so gefolgt werden kann, dem Beschlussvorschlag, wenn es einen Einschub gibt, den wir dann auch übernommen haben an diesen Tage, der da lautet, die Bürgermeisterin oder der komplette Text wäre dann, die Bürgermeisterin wird vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nach positiver Klärung bautechnischer, brandschutztechnischer und versicherungstechnischer Fragen beauftragt, die Installation und so weiter und so weiter. Also quasi dieser Einschub, dass natürlich zuvorderst oder bevor das passieren kann, die technischen Fragen und die brandschutztechnischen Fragen, die baurechtlichen Fragen, die versicherungstechnischen Fragen geklärt sein müssen. Vielen Dank.
Gut. Bitteschön.
Ich habe nur eine Nachfrage. Hat man sich mal beschäftigt mit der Umsetzungsmöglichkeit in zeitlicher Hinsicht? Was würde das bedeuten, wenn wir für die, wo wir das einbauen wollen, wann könnte man mit einer Fertigstellung solcher Anlagen rechnen? Und zwar aus dem Gesichtspunkt nochmal heraus, dass das ja auch Baumaßnahmen sind, die dann bei laufendem Betrieb einzuführen wären. Also mich würde nur mal interessieren, gibt es da irgendwie eine zeitliche Fassung von so einer Baumaßnahme?
Gibt es dazu eine zeitliche Fassung, ja oder nein, Herr Kolb?
So eine zeitliche Fassung wäre jetzt nicht möglich festzulegen. Es hängt ja von vielen Faktoren ab, insbesondere natürlich den zur Verfügung stehen der entsprechenden Materialien und auch der Anlagen. Nur kurz zu der Anfrage oder dem Anfragehinweis, die wir natürlich weitergeleitet haben an die entsprechenden Stellen. Und seitens der unteren Bauaufsichtsbehörde wurde ein Statement abgegeben dahingehend, dass sie bedauern, momentan nicht die Kapazitäten haben, um entsprechende Prüfvorgänge durchführen zu können.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wer dieser Beschlussvorlage, ventilatorgestützte Fensterlüftungssysteme für kommunale Kitas und Schulen zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Fünfzehn Ja-Stimmen, Gegenstimmen, Enthaltung, 3. Damit gilt der Beschluss als angenommen. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu Punkt 6.4, Berufung eines sachkundigen Einwohners. Gibt es eine Wortmeldung? Vielen Dank. Durch die Fraktion SPD. Frau Ziervogel, bitte.
Da immer noch ein Platz bei den sachkundigen Einwohnern in unserer Fraktion frei ist, wollen wir Herrn Enno von Essen einberufen, genauso wie in der nächsten Beschlussvorlage. Das ist einmal der Stadtentwicklungsausschuss und der zweite ist der Finanzausschuss oder eben umgedreht. Gut. Die beiden gehören mehr oder weniger zusammen.
Gut. Okay, dann kommen wir jetzt, wenn es keine Fragen gibt, zur Abstimmung. Berufung eines sachkundigen Einwohners. Punkt 6.4. Wer dieser Beschlussvorlage zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Ja-Stimmen, Gegenstimmen, Enthaltung, 4 Enthaltungen. Damit gilt der Beschluss als angenommen. Vielen Dank. Dann rufe ich Punkt 6.5, Berufung eines sachkundigen Einwohners auf. Ebenfalls wieder Fraktion SPD. Gibt es dazu noch Redebedarf? Wenn dies nicht der Fall ist, bringe ich diese Beschlussvorlage zur Abstimmung. Wer dieser so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. 14 Ja-Stimmen, Gegenstimmen, Enthaltung, 4 Enthaltungen, 14 Ja, damit gilt der Beschluss als angenommen. Dann rufe ich auf Punkt 6, Berufung eines sachkundigen Einwohners in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft. Einreicher CDU-FDP-Fraktion. Herr Scheiner, bitte.
Ja, wir hatten ja auch noch einen Platz frei. Herr Soest war verstorben und wir haben jetzt meiner Meinung nach einen guten Mann gefunden, der uns in der Arbeit dort auch gut beraten kann, mit Felix Navratil. Ich bitte um Zustimmung.
Gibt es dazu noch Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir ja auch zur Abstimmung. Wer diesem Beschlussvorlage so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Dann rufe ich auf 6.7, Abberufung zweier sachkundiger Einwohner. Einmal Herr Bernd Struck für den Ausschuss Bau und Planung. Und Frau Kirsten Stegemann für den Ausschuss Haushalt, Finanzen und Liegenschaften. Wenn es dazu keinen Redebedarf mehr gibt, Herr Wulpius, bitte.
Ja, also beide sachkundigen Einwohner haben schon vor geraumer Zeit an verschiedenen Stellen bekundet, dass sie von diesem Amt zurücktreten möchten. Ich finde es nach wie vor schade, dass wir dann final als ursprünglich mal benennende oder nee, anders vorschlagende Fraktionen hier tätig werden mussten und das formell dann auch noch mal beantragen mussten. Da gehen tatsächlich die rechtlichen Einschätzungen auseinander. Ich fände es nur fair, wenn quasi die Wünsche solcher Ehrenamtlerinnen ernst genommen werden und dann sofort gehandelt wird und die entsprechenden Kolleginnen dann dieses Mandat auch offiziell niedergelegt haben. Uns ist mit Erschrecken aufgefallen, dass in den Protokollen, die vorliegen von Anfang des Jahres, die Sachkundigen dann sogar als unentschuldigt fehlen, zu Zeitpunkten, wo sie bereits Ausschussvorsitzenden oder auch dem Sitzungsdienst gegenüber erklärt hatten, dass sie dieses Amt nicht mehr ausfüllen werden, also zwangsläufig dann bei den Folgesitzungen fehlen würden. Also mindestens das, glaube ich, wäre nur fair gewesen zu vermeiden an der Stelle. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Wulpius. Dann sollten wir da in Zukunft gemeinsam alle besser werden. Und dementsprechend werden wir jetzt zur Beschlussfassung kommen. Wer diesem Beschluss so zustimmt, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Dann rufe ich Punkt 6.8, Neubesetzung in den Ausschüssen, auf. Und Herr Wulpius, Sie haben das Wort.
Ja, wie allen bekannt, hatte uns ein Fraktionsmitglied, Herr Ralf Dietzel, ja verlassen, also die SVV verlassen im Februar. Und es war nun an uns, darüber nachzudenken, wie wir quasi den frei werdenden Platz dann entsprechend ja aus den verbliebenen drei Fraktionsmitgliedern heraus besetzen wollen. Und ja, das ist jetzt final quasi unsere Idee, unser Wunsch, wie wir perspektivisch in den Ausschüssen vertreten sein wollen und bitten um Zustimmung. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dazu gibt es keinen Redebedarf mehr. Das freut mich. Dann kommen wir zur Abstimmung über 6.8 Neubesetzung in den Ausschüssen. Wer diesem so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das sind 17 Ja-Stimmen, Gegenstimmen, Enthaltung, eine Enthaltung. Damit gilt der Beschluss als angenommen. Dann rufe ich auf Aufhebung des Beschlusses S011-201-20, schnellstmöglicher Beginn des Baus einer zusätzlichen niveaufreien Bahnquerung. Herr Hillemann, bitte.
Ja, ich denke, ich muss das nicht nochmal detailliert begründen. Das haben wir im Hauptausschuss ja gemacht. Ab Oktober nächsten Jahres haben wir den 10-Minuten-Takt der S-Bahn. Es wird über die Verstärkung von Takten anderer Strecken nachgedacht. Es wird über ein neues Gleis in Königs Wusterhausen, die Reaktivierung von Strecken nachgedacht. Das neue ICE, Ausbesserungs- und Reparaturwerk in Cottbus, in dem alle ICEs gewartet und repariert werden, wird zu weiterem Verkehr auf dieser Strecke führen. Deshalb müssen wir versuchen, dass die Intention dieses Antrages dem Verkehr, den wir als Wildauer am meisten tragen müssen, der Verkehr, der aus Richtung Zeuthen zu A10 kommt, den zu reduzieren. Und wir brauchen also, die Bergstraße ist jetzt schon stark belastet, die Freiheitsstraße schließt, wird ausgeschlossen von allen von uns. Also brauchen wir eine neue niveaufreie Bahnquerung. Dafür gibt es drei Orte, Westkorso, Hankelweg und Forstweg in Zeuthen, die sinnvoll sind. Und da auf der Hauptausschusssitzung geäußert worden ist, dass man nicht dagegen wäre, alle diese Orte in einer Prüfung einzubeziehen, aber dagegen wäre, den Beschluss aufzuheben, nachdem eine niveaufreie Bahnquerung am Westkorso ausgeschlossen wird, haben wir unsere Vorlage geändert. Die haben wir Ihnen auch zugeschickt. Und die Änderung besagt jetzt nicht, dass dieser Beschluss aufgehoben wird, sondern dass der Bahnübergang Westkorso einbezogen wird in diese Überlegungen, falls die Bürgermeisterin, die drei Bürgermeisterinnen zu der Auffassung kommen, dass das der sinnvollste Ort für eine neue niveaufreie Bahnquerung ist, dann sollte er aufgehoben werden, aber erst am Ende des Prozesses und nie am Anfang. Insofern hoffen wir damit, das zustimmungsfähig zu machen, weil ich glaube, wir alle wissen, dass wir da jetzt etwas tun müssen. Und es dauert 5 Jahre, bevor das überhaupt zu Ende kommt, nach all den Genehmigungen, die eingeholt werden müssen und nach dem Bau. Also jetzt nichts zu tun, da verpassen wir wertvolle Zeit und das werden uns die Bürgerinnen und Bürger von Wildau nicht danken.
Vielen Dank. Herr Wilde, Herr Stock.
Herr Hillebrand, wir stimmen in dem Punkt überein, wenn Sie sagen, ein solcher Bahnübergang, niveaufreier Bahnübergang wird benötigt. Ich hoffe, wir stimmen auch noch an dem Punkt überein, wenn ich fordere, dass ein jeder Bahnübergang an dieser in Zukunft noch mehr belasteten Bahnstrecke niveaufrei sein sollte. Es wäre ein Segen für die Wildauer, dort niveaufrei queren zu können, aber dieser Segen wird sich sehr schnell zum Fluch umkehren, wenn unsere Nachbarn im Norden weiterhin nichts unternehmen, selbst niveaufreie Bahnübergänge zu schaffen. Wir werden den Verkehr der gesamten Umgebung wie ein Magnet anziehen, derweil sich unsere nördlichen Nachbarn im Nichtstun gefallen. Wenn wir das machen, dann werden sich nicht nur die Bewohner der Waldsiedlung, der Birkenallee und aller dort querenden Straßen bedanken, dass der Verkehr vom Westkorso in die Freiheitsstraße gelangt wird. Dann werden wir den Verkehr, den wir in der Freiheitsstraße nicht wollten, von dort bekommen. Und wir werden sehr schnell sowohl die Freiheitsstraße als auch die Dorfaue als auch die Chausseestraße in riesige Parkplätze verwandeln, weil sie einen Dauerstau aushalten müssen. Ich sage sehr wohl, ich würde einen zweiten Bahnübergang niveaufrei in Wildau begrüßen, sobald unsere nördlichen Nachbarn ebenfalls niveaufreie Bahnübergänge in ihren Bereichen schaffen, nicht eher.
Vielen Dank. Herr Stock?
Es ist alles gesagt.
Vielen Dank. Dann Frau Krebs, bitte.
Also ich denke, wir können uns bei der Entscheidung nicht abhängig machen von den anderen. Da sollten wir wirklich auch an uns denken und genau und an den Verkehrsstau, der dann entstehen würde.
Vielen Dank. Herr Hillebrand, wollten Sie noch kurz?
Ja, also nachdem wir bei dem Dr. Helleis gemerkt haben, dass diese SVV aus einem Haufen von Belüftungstechnikern besteht, habe ich heute den Eindruck, als würden wir alle Verkehrsexperten sein. Lassen Sie, das ist ein Prüfauftrag. Und Herr Wilde, wenn das dabei herauskommt, dass Wildau mehr belastet wird und nicht weniger belastet wird, dann wird hier keiner dafür stimmen. Und natürlich brauchen wir eigentlich, und das hat der Experte gesagt, auf Dauer überall eine Unterquerung. Aber mit einer müssen wir anfangen. Aber ich verstehe nicht, was dagegen spricht. Der Bahnübergang Friedensstraße in Eichwalde ist dafür nicht geeignet. Da sind wir uns ja einig. Was spricht dagegen, das zu überprüfen? Das verstehe ich nicht. Wenn die Überprüfung der drei Bürgermeister und Bürgermeisterin sagt, nein, das ist nicht der Vesco oder ja, das ist der Vorsitzende, dann ist das so. Wenn da am Ende eine Lösung ist, wo Wildau von profitiert, und zwar das gesamte Wildau, mit weniger Verkehr, dann sollten wir dieser Lösung zustimmen. Weil das brauchen wir ganz einfach. Und ich verstehe nicht, warum man dann nicht dafür stimmt, diesen Prüfauftrag auszulösen. Das ist mir vollkommen unverständlich. Das Ergebnis wissen wir doch noch gar nicht.
Gut, vielen Dank. Dann bringen wir jetzt die geänderte Beschlussvorlage zur Abstimmung. Die Bürgermeisterin soll sich unverzüglich mit den Bürgermeistern von Zeuthen und Eichwalde ins Benehmen setzen, damit der Bau einer zusätzlichen Querung der Bahntrasse schnellstmöglich beginnen kann. Diese zusätzliche Bahnquerung soll für Wildau kostenfrei sein. Eine gleichmäßige Verteilung der Verkehrsströme Richtung A10 und auf die drei Gemeinden soll erreicht und damit die Stadt Wildau entlastet werden. In die Überlegungen einer zusätzlichen niveaufreien Bahnquerung wird auch der Bahnübergang Westkorso einbezogen. Sollte sich dieser Standort als der günstigste herausstellen, wird der Beschluss der Stadtverordneten S11-20120 vom 17.11.2020 Ausschluss einer niveaufreien Querung der Bahntrasse am Standort Bahnübergang Westkorso aufgehoben. Die Bürgermeisterin setzt sich dafür ein, dass die Vereinbarung mit ihren Amtskollegen über eine neue Bahnquerung schnellstmöglich, spätestens jedoch bis zur Wildauer SVV, am 16.11.2021 abgeschlossen wird. Ich habe es jetzt zum Verständnis nochmal vorgelesen, die geänderte Beschlussvorlassung. Die bringt jetzt zur Abstimmung. Wer dafür ist, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Sieben Ja-Stimmen, Gegenstimmen. Zehn Gegenstimmen. Enthaltung? Eine. Damit gilt der Beschluss als abgelehnt. Ich rufe die Beschlussvorlage 6.9, vierte Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren und Abgaben zur Niederschlagswasserentsorgung in der Stadt Wildau auf. Gibt es dazu noch Redebedarf? Herr Scheiner, ich stelle die Fragen und dann ist gut. Vielen Dank. Das ist nicht der Fall, dann bringe ich diese Beschlussvorlage zur Abstimmung. Wer dieser so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Ja, Gegenstimmen, Enthaltung, eine. Dann gilt dieser Beschluss als angenommen. Vielen Dank. Ich rufe auf die Beschlussvorlage 6.10, Neubau eines Holzlagers im Bereich des Hafens Wildau KW Lutra durch die E.ON Energy Solutions GmbH, Antrag auf Zulassung einer Abweichung von der Stellplatzsatzung der Stadt Wildau. Gibt es dazu noch Redebedarf? Das scheint nicht der Fall zu sein. Bringen wir. Herr Hillebrand, bitte.
Wir haben ja alle als Stadtverordnete diese E-Mail bekommen. Weil ich bin in der ersten Legislatur in dieser Stadtverordnetenversammlung und in der Hauptausschusssitzung wurde von einigen Kolleginnen und Kollegen mit Präzedenzfällen aus der Vergangenheit mit der Lutra argumentiert. Gibt es von diesen Kolleginnen und Kollegen, die das gemacht haben, eine Einschätzung dieser E-Mail von E.ON?
Herr Scheiner, bitte.
Ohne, dass ich da jetzt irgendwie aus dem Nähkästchen reden muss. Herr Kolb hatte ja eindeutig auch, glaube ich, in der Hauptausschusssitzung und in der Stadtentwicklungsausschusssitzung ja auch gesagt, auf Nachfrage, wer die planerische Hoheit in Bezug auf die Parkplätze auf diesem Grundstück hat. So, und die Lutra ist dort der Betreiber. Die Lutra hat mit einem Investor Verhandlungen geführt. Und ich habe zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Lutra meiner Meinung nach eigentlich hätte die Stadt, zumindest die Stadtverwaltung, involvieren müssen. Insofern weiß ich nicht, also präjudizierende Sachen aus Vergangenheit möchte ich jetzt hier nicht alle aufzählen. Es obliegt uns, darüber zu entscheiden, ob wir so etwas freigeben oder nicht.
Herr Hillebrand, bitte.
Ich beziehe mich vor allen Dingen auf den Satz, dass die haben das ja richtig geprüft. Also wie gesagt, ich bin da nicht in irgendeiner Weise pro oder contra voreingenommen. Die schreiben hier, dass gemäß der Regelung § 1 auf das 2 der Satzung auf und dann sagen die bauliche Anlagen, bei denen ein Zu- und Abgangsverkehr mit ins Kraftverkehr zu erwarten ist, beschränkt ist, laut unserer Satzung. Und sie führen aus, also die Firma führt aus, dass es zu diesem Kfz-Verkehr nicht kommen würde, laut der E-Mail, die wir alle bekommen haben. Gibt es da seriöse Einschätzungen von Herrn Anders oder ein anderes? Weil die haben das ja richtig geprüft.
Herr Kolb, bitte.
Ja, wir haben das geprüft. Es geht ja darauf, oder es zielt ja darauf hin, ob diese Satzung hier Anwendung findet oder nicht, ob hier Zu- und Abgangsverkehre stattfinden. Und ich erinnere an die Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses, wo genau diese Frage auch gestellt wurde und wo von den Investoren, den Vertretern der Investoren festgestellt wurde, ja, der Großteil wird zwar per Schiff angeliefert, aber ein Zu- und Anlieferverkehr ist nicht auszuschließen und es wurden sogar Zahlen in der Größenordnung von 75% Schiff, 25% straßenseitig benannt. Und insofern hat sich damit auch die Frage geklärt, dass eben dieser Satz, diese Anwendungsfrage für die Satzung damit geklärt ist.
Gut, dann bringe ich diese Beschlussvorlage. 6.10, Antrag auf Zulassung einer Abweichung von der Stellplatzsatzung der Stadt Wildau zur Abstimmung. Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Zwei Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? 2. Damit gilt der Antrag als abgelehnt. Dann rufe ich den letzten Tagesordnungspunkt 6.11 auf, Grundstückstauschvertrag zwischen der Wildauer Wohnungsbaugesellschaft mbH und der Stadt Wildau. Herr Hillebrand, bitte.
Wir haben ja in der Informationsveranstaltung stark über diesen ganzen Fakten diskutiert und gesagt, wir gehen auch nochmal in die Ausschüsse. Und ich würde gerne diesen Antrag noch einmal zur Wiedervorlage, ich würde vorschlagen, den zur Wiedervorlage bei der nächsten Sitzung nach den Ausschüssen vorzulegen. Also,
wir wollen den vertagen quasi. Gut. Aber der Antrag auf Entscheidung, also gibt es einen Antrag auf Entscheidung?
Gut, vielleicht habe ich das vorhin ein bisschen anders wahrgenommen. Ich habe ja vorhin nochmal gebeten, dass die Fraktionen zuarbeiten, wie sie sich die Fraktionen vorstellen, dass wir die Varianten, die wir auf dem Tisch hatten, nochmal besprechen, mit einem Datum, wann die Diskussion mal beendet sind. So. Hier ist es so, dass der Tauschvertrag aus unserer Sicht, wie gesagt, der wurde im Finanzausschuss, im Hauptausschuss und der Stadtverordnetenversammlung auch Finanzausschuss behandelt. Und hier geht es erstmal darum, dass wir natürlich erstmal in den Genuss kommen, den Fördermittelantrag zu stellen. Das ist ein entscheidendes Kriterium, dass dieser Beschluss hier gefasst wird. Und hier ist es so, wenn wir im nächsten Zyklus überhaupt eine Lösung finden, wissen wir gar nicht. Hier ist es aber so, auch bei den Fördermitteln, ich sage jetzt mal so, wer zuerst kommt, malt auch zuerst. Und entsprechend sehe ich erstmal hier, unabhängig davon, wie die weiteren Diskussionen auch ausgehen sollten oder könnten, diesen Beschluss erstmal zuzustimmen. Hier werden wir nicht gleich zum Grundbuchamt und zum Notar gehen, sondern hier geht es darum, dem Fördermittelgeber zu sagen, dass dieser Beschluss gefasst worden ist und dass zumindest ein möglicher Fördermittelantrag auch geprüft wird. Aus meiner Sicht könnte es Ende des Jahres schon dafür auch zu spät sein. Und wir reden ja immer über 70%, die im Raume stehen könnten.
Gut, nichtsdestotrotz müssen wir über den Antrag von der Fraktion Die Linke abstimmen. Herr Hillebrand, das tun wir jetzt. Der Antrag auf Vertagung dieses Tagesordnungspunkts. Wer diesem Antrag auf Vertagung zustimmt, bitte jetzt ums Handzeichen. Der Antrag auf Vertagung. Eins, zwei. Der Antrag der Fraktion der Linken, diesen Tagesordnungspunkt zu vertagen. Sieben Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Zehn Gegenstimmen. Gibt es Enthaltungen? Eine. Damit ist der Antrag auf Vertagung abgelehnt. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung der eigentlichen Beschlussvorlage. Herr Hillebrand?
Da wir ja den Antrag Vertagung gestimmt haben, können wir als Fraktion dem jetzt nicht zustimmen, obwohl wir nicht generell dem nicht zustimmen würden, um das zu erklären, warum wir dagegen stimmen. Ja?
Gut. Wer dem Antrag 6.11, der Beschlussvorlage 6.11 Grundstückstauschvertrag zwischen der Wildauer Wohnungsbaugesellschaft MBH und der Stadt Wildau zustimmt, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Zehn Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Fünf Gegenstimmen. Gibt es Enthaltungen? Zwei Enthaltungen nur, dann habe ich mich. Nee. Ich muss noch mal fragen, sorry, letzter Punkt. Sehen Sie mir bitte nach, fortgeschrittene Stunde. Wer dafür ist, den bitte ich jetzt noch mal ums Handzeichen. 11. 11 Ja-Stimmen, 5 Gegenstimmen. 5 Gegenstimmen und Enthaltung 2. Dann sind wir vollzählig. Vielen Dank. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und schließe die heutige Sitzung. Danke.